Schulz.
Timo Schulz, ein Podcast-Projekt des Millanton mit dem Trainer des FC St. Pauli. Being Timo Schulz ist ein Podcast-Projekt des Millanton. Ihr hört hier die erste von 4 Episoden und die nächsten 3 Folgen werden innerhalb der nächsten Tage veröffentlicht. Ich bin Debbie und ich werde hier so ein bisschen die Erzählfäden zusammenhalten. Zunächst erzählt euch jetzt aber erstmal nochmal Tim, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam, was hier alles passieren wird und wie sich das Ganze über die Zeit entwickelt hat. Außerdem noch beteiligt war an diesem Projekt und wie ihr uns dabei helfen könnt, solche Projekte auch in Zukunft auf die Beine zu stellen, das erzählen wir euch am Ende der Episode.
Es gibt sie, diese verrückten Ideen, von denen man sagt, dass sie eigentlich viel zu verrückt sind, um sie umzusetzen. Zu viele Unwägbarkeiten gibt es und dann sind da ja auch noch andere Personen, die das auch so gut finden müssen, was man selber als Weltklasse empfindet. Timo Schulz wurde im Sommer 2020 als Trainer des FC St. Pauli vorgestellt. Kurze Zeit später saß ich abends in einer lauen Sommernacht in den letzten Zügen meines letzten Bieres auf der Terrasse und hatte urplötzlich die Idee. Warum macht der Millanton nicht einfach eine Podcast-Dokumentation? Eine Person über die gesamte Saison begleiten und immer wieder kurze Episoden aufzeichnen, das wär's. Was man da für Einblicke bekommen könnte. Und wer würde da beim FC St. Pauli besser passen als Timo Schulz? Den in seiner ersten Saison als Bundesliga-Trainer begleiten, Höhen und Tiefen erleben, Fragen stellen, die man sonst nicht stellt, Einblicke bekommen, die es anders niemals geben würde. Eine echte Weltidee, meinte ich zumindest. Nun startet wieder die Zeit lauer Sommernächte. Und siehe da, auch andere fanden die Idee ganz gut. Knapp 10 Monate nach der Idee dieses Projekts können wir stolz verkünden, es ist vollbracht. Das größte Projekt, dem sich der Millanton jemals angenommen hat, findet gerade den Weg in eure Ohren. Wir haben Timo Schulz in seiner Rolle als Trainer des FC St. Pauli eine ganze Saison lang begleitet, haben Höhen und Tiefen eingefangen und Einblicke bekommen, die es anders niemals geben würde. Ich habe während dieser Zeit insgesamt 22 Mal bei Timo Schulz angerufen und kurze Episoden aufgenommen. Herausgekommen sind unzählige Minuten Aufnahme und je größer die Anzahl der Aufnahmen wurde, umso mehr wurde uns beim Millanton bewusst, was das eigentlich für ein Mammutprojekt ist. Wir finden, dass sich der gesamte Aufwand gelohnt hat. Das stundenlange Durchhören der einzelnen Aufnahmen, so lange bis man die Wörter mitsprechen konnte, das Durchhören von AFM-Radio-Mitschnitten und das Entwerfen eines unzählige Seiten langen Skriptes, auf dem die Wörter stehen, die ich gerade vorlese. Ja, es hat sich gelohnt. Viel Spaß also mit einem Saisonrückblick aus der Innenperspektive des Vereins und besonders aus der Sicht des Cheftrainers des FC St. Pauli. Viel Spaß mit Being Timo Schulz.
Was für eine Saison. Mit einem mulmigen Gefühl in die Winterpause, nach einer über weite Teile schwachen Hinrunde auf Platz 17 kurz überwintern und dann diese wahnsinnige Rückrunde, bei der man sich manchmal fragt, ob der Fernseher kaputt ist, so gut hat das Team auf einmal gespielt, und dann auch noch den Derby-Sieg mitgenommen. Am Ende stehen wir auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Diese Achterbahn der Gefühle erlebten die allermeisten von uns leider nicht im Stadion. Ein völlig ungewohntes und zugleich unangenehmes Gefühl für uns Fans. Aber der Reihe nach. Im Juli 2020 wurde Timo Schulz dann Cheftrainer und für viele Fans unseres Vereins war er genau der Richtige, besonders nach dieser doch eher destruktiven Zeit mit Jos Luhukay. Ja, ein Mensch, der den Verein kennt wie kaum ein anderer, einer, der zum Verein passt, aber auch einer, der in der Lage dazu ist, sportlichen Erfolg zu bringen. Ja, noch lange bevor die Saison im September dann starten konnte, haben wir das erste Mal mit Timo Schulz gesprochen. Die Euphorie war groß. Nicht nur bei den Fans, auch beim Trainer. Die Ära Jos Luhukay beendet. Timo Schulz ist nun Cheftrainer der ersten Mannschaft. Ja, und der bringt ja nun wirklich ordentlich Steigeruch mit. Erst als Spieler, dann als Co-Trainer und zuletzt als Trainer der U17 und U19-Wahl für den FC St. Pauli aktiv. Ja, nun ist er Cheftrainer der ersten Mannschaft. Das allerdings aber in einer wirklich denkbar schwierigen Zeit. Eine Zeit, in der Corona dafür sorgt, dass Fans nicht oder nur in vergleichsweise winziger Anzahl ins Stadion dürfen. Eine Zeit, in der nicht nur auf der Trainerposition, sondern im gesamten Kader des FC St. Pauli ein massiver Umbruch eingeleitet wurde. Und dass es nach solch einem Umbruch ein bisschen Zeit dauert, bis sich das alles so ein bisschen eingeruckelt hat, das war für viele irgendwie nicht ganz klar. Oder man hat das irgendwie ausgeblendet. Ja, und auch gab es ja jede Menge neue Spieler, die das Millerntor und die Fans nicht kennen. Aber was hat Timo Schulz eigentlich für eine Idee vom Fußball? Und wie ist dieses noch junge, frisch zusammengewürfelte Team vor der Saison drauf? Das haben wir uns auch gefragt.
Timo, mit welchem Konzept überzeugt man die Verantwortlichen beim FC St. Pauli davon, dass man der bestmögliche Trainer für den Verein ist?
Indem man sagt, dass man einfach jedes Spiel gewinnt.
So einfach?
Ja, Punkt. Sonst noch Fragen? Nein. Also es ist schon so, dass ich natürlich jetzt durch meine Zeit als Spieler und dann als Co-Trainer und zuletzt im NLZ den Verein auch aus dem Inneren relativ oder sehr gut kennengelernt habe und schon ziemlich gut, glaube ich, weiß, wo wir unsere Stärken und Schwächen haben. Und darüber hinaus habe ich natürlich beim Fußballlehrer verdammt viel neuen Kram mitbekommen, was man so alles machen kann und was alles vielleicht auch zielführend ist, wenn man in 5 oder in 10 Jahren erfolgreich sein möchte. Und ja, das habe ich so in den letzten Jahren alles mehr oder weniger ausprobiert und so ein bisschen aussortiert, vielleicht auch was mir am besten gefällt oder was am besten zu mir passt, was vielleicht aber auch am besten zu St. Pauli passen kann. Wir haben ja auch jetzt begrenzte Möglichkeiten und ich glaube, dass wir so vor allem in den Sachen, wo wir, ich sag mal, talentfrei sind, alles das, wo uns keiner verbieten kann, dass wir da die Besten sind. Also in der medizinischen Betreuung, in Themen wie Blutwerten, in Vor- und Nachsorge vom Training und Athletiktraining, zusätzliche Einheiten, auch was so Disbalancen im Körper angeht und sowas. Das kann man alles trainieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich kann nicht jedem Spieler beibringen, das Ding aus 20 Metern reihenweise in den Knick zu hauen, aber ich kann gewisse Sachen trainieren oder zumindest im Umfeld so optimieren, dass ich mir sicher bin, dass wir das Optimum, nahezu das Optimum rausholen aus den Spielern mit St. Pauli-Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das so der Weg sein sollte, den der Verein unabhängig von mir als Cheftrainer auch in den nächsten Jahren gehen sollte, dass man da wirklich immer am Optimum, am St. Pauli-Optimum arbeitet. Mehr geht immer.
Sehe ich auch so. Und wenn du jetzt... Das ist ja der Anfang der Saison. Wir befinden uns in der 3. Woche der Vorbereitung. Und wenn du jetzt eine ganz, ganz vorsichtige Prognose, auf die ich dich natürlich am Ende dieses Podcast-Projektes knallhart festnageln werde, abgeben müsstest, wo könnte die Saison enden?
Oh, ey, also das hat nichts mit Tiefstapelei oder totaler Euphorie zu tun. Ich tue mir da momentan echt schwer, weil ja, so die ersten Wochen laufen an und ich versuche so die Umfänge zu erhöhen und dann merkst du schon, wie es dem einen oder anderen Spieler schwerfällt oder wie die Muskeln anfangen zu vibrieren und zu zucken und irgendwo habe ich so das Gefühl, ich bewege mich gerade am untersten Limit der Belastungsintensität und die meisten Spieler krächzen aber schon so, als wenn ich Felix Magath bin und es passt irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz zusammen, wenn ich ehrlich bin und jetzt ist für mich so ein Spagat, also halte ich die Belastung hoch und die Intensität, weil ich einfach der Meinung bin, das brauchen wir für unser Spiel und riskiere dann auch, dass der ein oder andere mal verletzt. Oder aber schraube ich jetzt wieder runter, wie es dann vielleicht auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht wurde, damit sich bloß keiner verletzt und habe dann aber am Ende nicht die Wettkampfhärte. Das ist gerade so die Frage, die ich mir stelle, weil ich schon merke, dass das für die Jungs teilweise ein bisschen zu viel ist und ich aber auch anhand der Daten einfach sehe, das ist normal. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Ausklabüstern, wie es am besten laufen kann, dass es im Sinne von uns, aber auch von den Jungs ist.
Würdest du denn sagen, dass die Vorbereitung bis dahin, ich meine, du hast jetzt zwei Muskelverletzungen auch schon gehabt, das ist ja immer schon so ein kleines Alarmsignal auch. Du hattest das schon angesprochen, dass da die Belastung ein bisschen hoch ist jetzt gerade oder die Werte zumindest so das anzeigen.
Ja, das Ding ist, dass die Jungs geben so unfassbar viel Gas und wenn dann jemand 12,5 Kilometer im Training läuft, dann ist es auf der einen Seite natürlich super, weil er mega engagiert ist und weil er es auch laufen kann Auf der anderen Seite ist es dann aber vielleicht sogar auch zu viel, weil dann 2-3 Tage später rächt sich das dann vielleicht auch mal beim langen Schritt, weil natürlich ist in der Vorbereitung, trainierst du auch mal in der Vorermüdung. Ich habe früher in der totalen Ermüdung 3 Wochen lang trainiert, das war ein reiner Überlebenskampf und das will ich eben nicht, dass die Jungs das haben. Ich will, dass sie eigentlich so jede 2., 3. Einheit mal einen Peak haben, also eine absolute Belastungsexplosion oder Spitze und dann aber 2-3 Einheiten mit einem freien Tag, dass sie sich auch wieder erholen können. Und momentan ist einfach die Erholungsfähigkeit bei vielen Spielern nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Da müssen wir gucken, wie wir das in Einklang kriegen. Verletzungen gehören dazu. Also ist auch mal ganz klar. Also wir haben bis jetzt 2 bis 3 Verletzte. Das ist vollkommen im Rahmen für eine Vorbereitung. Und das gehört auch dazu. Ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass wir über die ganze Saison ohne Verletzte kommen. Das ist einfach nicht der Fall. Wird es nie geben.
Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Konzept kommen, da wird ja mit Sicherheit auch eine, ja, mehr oder minder eine Art des Fußballs, den du spielen möchtest, drin vorgekommen sein in der Vorstellung, oder?
Ja, ich glaube, dass eine St. Pauli-Mannschaft immer auszeichnet, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Wenn wir jetzt erstmal mit der Defensive anfangen, das heißt nicht, dass man permanent Angriffspressing spielt, aber dass man zumindest auch, wenn man mal ein bisschen tiefer steht, die Bälle anläuft, dass man wartet, bis der Ball in eine Kampfzone gespielt wird und dann, dass es da dann auch wirklich kracht und dass man aus einer Balleroberung schnellstmöglich nach vorne spielt. Ich glaube, dass wir da auch wirklich eine Mannschaft für haben, die das kann. Mit dem Ball will ich jetzt gar nicht anfangen, von Ballzirkulation, Flügelspiel und schnelle Tiefe und das, was alle erzählen. Das ist immer so ein Wunschdenken, so ein Traumdenken. Wir müssen gucken, was haben wir für eine Mannschaft, was passt zu uns und dementsprechend wird dann auch unser Spielkonzept aussehen, aber so viel kann ich schon verraten. Also wir werden nicht über ewige Ballzirkulation und 4-Spielverlagerung nach vorne spielen. Das wird, glaube ich, nicht unser Stil sein, sondern wir werden versuchen, zielgerichtet, aber auch schnellstmöglich nach vorne zu kommen, möglichst viele Linien zu überspielen, um dann im letzten Drittel ja vielleicht auch unser Tempo, unser offensives 1-gegen-1, wo wir einige Spieler wirklich haben im Kader, danach ausspielen zu können.
Super, danke dir. Das reicht mir schon. Für dieses Mal. Aber
kurz und schmerzlos, wa?
Ja, kurz, genauso habe ich das vor. Genauso sollen die alle werden.
Schon spannend, was Timo Schulz da so zum Spielstil zu sagen hat. Aggressiv gegen den Ball, umschalten. Wir haben Spieler, die gut im 1 gegen 1 sind. Die Grundidee dieses Spielstils war in der Saison auf jeden Fall auf dem Platz zu sehen, wie ich finde. Merkt euch mal, was Timo da alles in der Folge gesagt hat zu den Ideen und Prinzipien. Aber was er auch gesagt hat, wohin die Reise geht, sein Tipp. Denn ob er mit dieser Einschätzung am Saisonende noch übereinstimmt, werden wir dann am Ende dieser Podcast-Doku hören.
Wir sind Ostern-Pauli. Wir sind Ostern-Pauli.
Bevor wir aber das neu zusammengestellte Team und die neuen Spielprinzipien im Pflichtspielbetrieb sehen konnten, ging es für den FCSP im August erst einmal ins Trainingslager nach Herzlake. Ja, und dort haben wir mit Timo Schulz über seine ersten Wochen als Trainer eines Herrenteams gesprochen und ihn dann auch gefragt, was denn jetzt die Unterschiede sind in der Arbeit im Vergleich zu seiner Trainertätigkeit für ein Jugendteam.
Timo, du bist jetzt einen Monat Cheftrainer der Lizenzmannschaft des FC St. Pauli und warst vorher lange Jugendtrainer. Wie unterscheidet sich das denn im Trainerdasein, im Profi-Herrenbereich vom Jugendbereich?
Von der Art, wie man Fußball spielen lassen will und wie man trainiert, in Nuancen, weil es halt alles noch ein bisschen dynamischer und größer ist und du einfach auf einem anderen Niveau trainieren kannst. Was die Struktur so des Gesamtkonstruktes angeht, also ich habe einen Videoanalysten, ich habe 2 Co-Trainer, ich habe Athletiktrainer, medizinische Abteilung, also es ist sehr, sehr viel Delegieren, sehr viel Absprachen, in Teilen dann auch mehr Kompromisse, als man dann vielleicht in U19 eingehen muss. Also auf der einen Seite wird einem viel abgenommen, was man sonst immer federführend noch mitmachen muss. Auf der anderen Seite ist die ersparte Zeit dadurch in einem erhöhten Delegieren und Organisationsaufwand und in irgendwelchen Runden plus Presse und so wird die Zeit dann eigentlich hintenrum wieder aufgefressen.
Du hattest jetzt, ihr hattet 2 Testspiele jetzt in der Zwischenzeit seit unserem letzten Treffen. Ich habe gelesen letzte Woche, dass der Trainer vom VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, der hat ein Testspiel genutzt für die Simulation von Spielsituationen. Da im Speziellen war es eine Simulation von wir liegen zurück. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
Ja, sowas macht man grundsätzlich, macht man das. Wir haben das bei Stani, haben das mal ganz extrem gemacht. Stani hat immer die letzten 5 Minuten jeder Halbzeit in einem Testspiel Endphasenverhalten trainiert. Also einfach nur den Ball hoch und weit nach vorne auf Morike zu schlagen und zwei gehen dann da rein und der Rest prescht auf den zweiten Ball, also so hoch und weit, wie man das auch letzt kennt, die letzten 5 Minuten. Oder er hat mal uns bewusst eine Halbzeit in Unterzahl spielen lassen. Das mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sie sind auch die Gegner einfach auf einem zu hohen Niveau. Und ich sage es mal ganz, ganz ketzerisch, die Zeit haben wir momentan leider auch nicht, weil wir wirklich, wir müssen zusehen, dass wir vorwärts kommen in unseren Inhalten, in der Art und Weise, wie wir mit und gegen den Ball spielen wollen. Und was das angeht, bin ich aber eigentlich momentan ganz zufrieden.
Das klingt gut. Du hast Stani erwähnt. Da wird bei mir werden Erinnerungen wach an Trainingslager, von denen man immer gelesen hat zu der Zeit. Was war denn persönlich dein härtestes Trainingslager, was du als Spieler mitgemacht hast?
Ja, grundsätzlich hatte ich ja im körperlichen Bereich immer relativ wenig Probleme. Von daher kann ich gar nicht mal sagen, dass wir da irgendwie ein Trainingslager hätten, wo ich da bis zur Erschöpfung gerannt bin und gekötzt habe oder so. Aber bei Stani war schon ein Schneeberding, wenn wir da mal, haben wir auch was simuliert und zwar 90 Minuten zu spielen, aber wir haben es ohne Ball simuliert, wir sind einfach 90 Minuten gelaufen. Das waren natürlich, das sind natürlich dann so Erinnerungen, die bleiben hängen, ne? Wenn er dann am Ende nur noch einmal gepfiffen hat und reingegangen ist und du hast dir gedacht, ja, so what? So geht's auch.
Und im Verhältnis dazu, wie hart würdest du dein jetziges Trainingslager bezeichnen?
Früher war es auch so, du bist eigentlich schon immer irgendwie in der ersten oder zweiten Woche ins Trainingslager gefahren und bist dann da auch wirklich gelaufen, hast Kraft gemacht. Und wir waren jetzt ja schon über 2 Wochen im Training, bevor wir ins Trainingslager gegangen sind. Und hier steht dann tatsächlich die Arbeit mit dem Ball und taktisch-technische Elemente stehen im Vordergrund, nicht so sehr das Konditionsbolzen oder das Krafttraining.
Danke dir.
Los ging es dann mit dem Pokal in Elversberg. Ja, der ein oder andere hatte sich sogar auf den Weg ins Saarland gemacht, um einen weiteren, ja doch eher seltenen Ground einzusacken und natürlich auch, um unser Team mit Abständen zwischen den Sitzplätzen zu supporten. Ja, ich erinnere mich noch daran, dass sich manche Fans extra ein VIP-Ticket für um die 100 € gekauft haben, damit sie das Spiel unserer Mannschaft live verfolgen konnten. 500 Zuschauer waren live dabei und erlebten hautnah, dass die Fans, naja, so gar nicht für die Reise ins Saarland belohnt wurden.
Auf der Bank der Elversberger wird sich schon abgeklatscht, abgefeuert. Alle Spieler stehen teilweise schon vor der Werbebande, um gleich auf den Platz zu stürmen. Sei ihnen gegönnt. Viertliges Elversberg spielt wie eine Profimannschaft. St. Pauli eher, ja, wie eine müde, müde, müde Profimannschaft. Und das ist der Abpfiff. Ich lasse euch ein bisschen mit der Atmo alleine. St. Pauli verliert 4:2 in Elversberg im Auftakt des DFB-Pokals. Nach 1:0 Führung, Ausrufungszeichen, völlig verdient.
Das Spiel endete 4:2 für den Regionalligisten. Marvin Knoll und Rico Benatelli trafen für die Braun-Weißen. Ein zwar peinliches, aber irgendwie auch völlig zu erwartendes Pokal aus in der ersten Runde. Bekanntermaßen wissen viele von uns ja gar nicht, dass der Pokalwettbewerb mehr als 2 Runden haben kann. Während die Niederlage zwar erwartbar gewesen ist, war es dann doch eher die Art und Weise, die viele ziemlich aufhorchen ließ. Denn der FC St. Pauli war mit diesem 2:4 noch völlig gut bedient. Nach der frühen Führung schien das gesamte Konstrukt komplett auseinanderzufallen. Bereits zur Halbzeit hätte die SV Elversberg durchaus mit 4 Toren führen können, wenn nicht sogar müssen. Ein erschreckendes Bild, welches der FCSP im Saarland abgab. Die Niederlage zeigte Wirkung. Auch bei Timo Schulz.
Ihr habt in Elversberg in der ersten Runde im Pokal verloren. Wie analysierst du eigentlich mit deinem Trainerteam so ein Spiel?
Ja, da wir mit dem Bus hin und zurück gefahren sind, hatten wir reichlich Zeit. Ich habe dann tatsächlich erstmal versucht, irgendwie nach dem Spiel das alles vernünftig einzuordnen. Und dann irgendwann nach 3, 4 Stunden habe ich mir gedacht, komm, ich gucke es mir direkt nochmal an auf der Rückfahrt. Aber dadurch wurde es nicht besser. Mein Co-Trainer sagte, der hat sich direkt nach dem Spiel angeguckt. Ich mache mir gar keine Sorgen, weil die haben alle so scheiße gespielt. Das kann nicht nochmal passieren. Was mich am meisten beschäftigt, ist eigentlich, dass das genau das, was wir uns erarbeitet haben in den 4, 5 Wochen, dass wir das gar nicht auf den Platz gebracht haben. Die Pressing-Auslöser, Kompaktheit und das ist dann schon, ja, das war schon ein Stück weit desillusionierend zu sehen, dass das so den Berg runtergeht. Gegen bestimmt keine schlechte Mannschaft, aber ist natürlich, ja, das war viel zu wenig.
Und wie lange hast du schlechte Laune nach so einem Spiel?
Tatsächlich hat das diesmal wirklich lange gedauert. Also ich habe zwei Nächte wirklich schlecht geschlafen. Dadurch, dass wir dann auch erst wirklich am Dienstag das Spiel aufarbeiten konnten und am Mittwoch, dauert das dann in so einem Fall tatsächlich 3 Tage. Also es gibt andere Spiele, die hackt man wirklich noch am selben Tag ab oder am nächsten Morgen mit der Analyse. Das jetzt ist etwas, das hat mich länger beschäftigt. Beschäftigt mich letztendlich immer noch, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir die richtigen Lehren da draus ziehen zum Bochum-Spiel. Es gibt so ein paar Themen, die offensichtlich sind, wo wir Probleme haben. Das wissen wir aber schon länger. Aber es sind eben auch gerade so Thema Kompaktheit. Das sind ja Sachen gewesen, da dachte ich, dass wir da viel, viel weiter sind. Da bin ich mir eigentlich auch weiterhin sicher, dass wir da viel weiter sind. Aber gegen Elversberg sah das definitiv nicht so aus.
Wie ist denn das dann? Liegst du nachts wach und gehst Spielszene für Spielszene durch? Und
Ja. Das ist tatsächlich so. Also warum soll mir das anders gehen als vielen Fans? Übrigens auch vielen Spielern, ja, die natürlich selbst auch mega kritisch sind und mega enttäuscht waren nach dem Spiel und auch die Tage danach und die auch dann aktiv auf einen zukommen und sagen, in der und der Szene, warum habe ich das so und so gemacht, warum nicht anders oder wie hätte ich es besser lösen können? Also was das angeht, glaube ich, haben wir vielleicht sogar eine Mannschaft, die zu kritisch ist. Da würde ich mir ein bisschen mehr Max Kruse wünschen, der so diese Scheißegal-Mentalität hat, weil dann hakst du, glaube ich, auch auf dem Platz diese Fehler schneller ab, weil eins ist klar, uns werden auch in den nächsten Spielen Fehler passieren, wir werden auch in den nächsten Spielen Rückschläge haben, aber es kann nicht sein, dass uns dann irgendwie 1, 2 schlechte Situationen komplett aus der Bahn werfen, irgendwie. Ich hatte so das Gefühl, nach einer Viertelstunde bis zur Halbzeit, dass wir gar nicht mehr weder defensiv noch offensiv unseren Plan durchgezogen haben, und das ist so das, was mich am meisten beschäftigt hat.
Wie baut man denn ein Team nach solchen Niederlagen wieder auf?
Ja, das ist schwer. Da muss man nicht drum herum reden. Also wir haben versucht, jetzt irgendwie einen Haken hinterzumachen und haben die wichtigsten Themen auch angesprochen, die wir definitiv besser machen müssen. Und dann müssen wir halt zusehen, dass man jeden Einzelnen, aber auch die Gruppe dann soweit auf Vordermann kriegt und soweit wieder in die Spur kriegt, dass man natürlich trotzdem mit vollem Optimismus und mit einem Stück weit Siegeswillen auch nach Bochum fährt.
Du sagst Optimismus. Ich selber habe das Spiel ja auch gesehen und war auch ähnlich wie du wahrscheinlich auch so einigermaßen fassungslos, was da zwischen, ich sag mal, Minute 15 und 40 passiert ist. Verunsichert dich das selber? Ich meine, ihr habt jetzt 4 Wochen Vorbereitung gehabt und dann das erste Pflichtspiel und das sieht dann so aus. Wird man da auch selber ein bisschen unsicher?
Unsicher nicht, weil letztendlich ich weiß ja, was wir gemacht haben, und ich weiß eigentlich auch, was die Jungs auf den Platz bringen. Aber man hinterfragt sich natürlich schon bei einigen Sachen. Hat man einzelne Spieler richtig eingeschätzt? Hat man das, was man vorhat, hat man das richtig an die Mannschaft transportiert? Hat man die Mannschaft richtig eingeschätzt? Man versucht natürlich auch so ein bisschen seine Schlüsse daraus zu ziehen. Eins ist eben, wir haben halt auch gar nicht versucht, Fußball zu spielen. Da fehlte uns komplett der Mumm. Und in dem Moment, wo Rico auf den Platz kommt, da spielen wir auf einmal hinten raus und da spielen wir auf einmal kurze Bälle und da haben wir auf einmal Ballbesitz. Und wo du Rodrigo auf dem Platz hast, da kommst du auf einmal in die Verlagerung und hast Zugriff. Und da schaut man natürlich schon, was hätte man vielleicht anders machen können, was kann man zum nächsten Spiel anders machen, was muss man vielleicht auch anders machen. Also verunsichern ist der falsche Begriff, aber man hinterfragt sich natürlich noch viel mehr, als das vielleicht irgendwie nach einem 2-1-Sieg ist, ne? Wo dann bestimmt auch nicht alles gut gewesen wäre.
Ja, du hattest gerade die Wechsel angeführt und du hattest ja auch in der ersten Halbzeit schon gewechselt und umgestellt. Wie viel Einfluss hat man, also ganz ehrlich mal, wie viel Einfluss hat man als Trainer während eines solchen Spiels? Ich meine, du kannst ja in die Köpfe nicht reinkommen von den Spielen.
Nee, also das ist wirklich in meinen Augen äußerst begrenzt. Ich glaube, das ist in der Jugend wesentlich höher. Da kannst du wirklich durch aktives Coaching, durch Umstellungen, durch ja auch teilweise noch Gespräche während des Spiels mit den Spielern noch viel mehr Einfluss nehmen. Wenn wir jetzt über so eine Situation sprechen, wo du zwar immer noch reincoachen kannst, aber das sind alles gestandene Profis. Das sind Jungs, die haben teilweise 150, 200 Zweitligaspiele und sind Ende 20. Also wenn die noch irgendwie eine Stimulation vom Trainer brauchen, um, um ihre Leistung abzurufen. Also A, habe ich dann in der Trainingswoche alles falsch gemacht und B, also wie soll ich mir das vorstellen? Muss ich dann mit dem Joystick in der Hand draußen stehen und jeden hin und her coachen und jeden nochmal irgendwie aufmuntern oder Zuspruch? Also das funktioniert nicht. Da spricht man dann eben auch von einer intakten Mannschaft, von einer intakten Hierarchie, von Führungsspielern, von ja, einfach auch Automatismen, nicht nur was das Fußballerische angeht, sondern auch was so das Umgehen mit Fehlern und mit kritischen Situationen angeht. Ne? Und da sind wir, ja, da haben wir noch Potenzial.
Das war schon ein ziemlicher Nackenschlag. Und wenn man hört, wie auch Timo Schulz diese Niederlage in Elversberg beschäftigt, dann wird aus dem Spaß, dass der FC St. Pauli ja eh nie über die zweite Runde im Pokal hinauskommt, ziemlich schnell Ernüchterung. Die Niederlage in Elversberg hat bei nicht wenigen Fans Sorgen ausgelöst. Sorgen, dass die neue Zweitligasaison sehr viel schwieriger werden dürfte als erwartet. Urplötzlich und noch vor Beginn der Bundesligasaison war da eine ziemliche Verunsicherung spürbar.
Mit diesem Gefühl reiste das Team dann zum Saisonauftakt nach Bochum. Ja, und da wurde es dann ein wirklich spätes Comeback für den FCSP. Das erste Ligaspiel der Saison unter Trainer Timo Schulz endete 2:2. Ja, und das Ergebnis ging dann tatsächlich wirklich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass Bochum bis zur 84. Minute 2:0 führte. Ja, und einer, der an diesem Tag die ersten Schritte in Richtung unserer Fanherzen ging, war Daniel Kofi Schiré. Mit seinen 2 Last-Minute-Toren in der 84. und 86. Minute rettete er einen Punkt und machte richtig positiv aufmerksam auf sich. Ja, wie wir alle wissen, war das nur der Anfang einer richtig tollen Saison. Ein noch späteres Tor von ihm, knapp 5 Monate später, dürfte für viele von uns das Saison-Highlight gewesen sein. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Gut eine Woche nach dem späten Punktgewinn in Bochum folgte das erste Heimspiel der Saison gegen Heidenheim.
Holze Ball, Dittgen im Laufduell im 16er, Dittgen im 16er, Dittgen, schießt, Tor, Dittgen, mit Kraft, mit Körper, mit gerader Laufrichtung, den Ball irgendwie erwischt.
Und mit ganz viel Glück,
10 Sekunden ungefähr auf der Uhr und dann pfeift Schiedsrichter Sven Jablonski, pfeift ab, ein bisschen vorfristig, der FC St. Pauli schlägt am zweiten Spieltag den FC Heidenheim mit 4:2.
4 Tore gegen Heidenheim. Der FC St. Pauli zeigte sich brutal effizient und machte diese 4 Tore aus gefühlten 2,5 Chancen. Und das auch noch in einem von 2 Spielen dieser Saison, bei dem zumindest ein paar Fans am Millerntor dabei sein durften. Der Saisonauftakt mit 4 Punkten aus 2 Spielen, der war damit geglückt. Das Ende des Monats September verbrachte der FC St. Pauli auf einem Aufstiegsrelegationsplatz. Und das hatten viele nach dem peinlichen Ausscheiden im DFB-Pokal wohl so gar nicht erwartet. Was wohl den meisten von uns zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar war: dieses 4:2 gegen Heidenheim war der letzte Sieg des Jahres 2020. Dabei war nach 8 Gegentoren aus 3 Spielen eigentlich bereits ersichtlich, dass beim FC St. Pauli weit nicht alles so lief, wie es auch zum Beispiel Timo Schulz erwartet hatte.
Timo, nach der Vorbereitung war medial die Rede davon, dass die Abwehr des FC St. Pauli recht stabil ist, aber es im Angriff hakt. Nach 3 Spielen hat der FC St. Pauli ein Torverhältnis von 8:8. Also Abwehr stabil, Angriff, im Angriff hakt es auch nicht so richtig. Hattest du damit gerechnet nach der Vorbereitung?
Naja, also die Erfahrung zeigt schon, dass man auf so eine Vorbereitung eigentlich relativ wenig geben kann. Also wir haben ja sogar noch beim letzten Testspiel haben wir niemals unsere richtige Formation auf den Platz bekommen. Aufgrund einiger Ausfälle oder weil der Kader eben dann auch teilweise gar keinen Stürmer hergegeben hat. Und von daher hatte ich schon gedacht, dass wir hinten etwas stabiler sind und dass wir vorne Tore schießen können, wenn gute Spieler auf dem Platz, dass es dann aber so gut läuft, ja, nee, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet.
Aber ist ja schon ganz gut, ihr habt euch dann in der Vorbereitung habt ihr viel mit einer Dreierkette gespielt, aber jetzt riecht es eher danach, als wenn man sich in der Viererkette ein bisschen zusammengefunden hätte hinten.
Ja, auch da, ne, Buba ist dann ausgefallen, das wäre schon unsere 1A-Lösung gewesen für die Dreierkette links. Vierer und Sechsen waren dann auch nicht so stabil, dass man sich davon ausgehen kann, dass sie wirklich alle Spiele machen. Also Wir wollen einfach für alle Situationen vorbereitet sein. Ich glaube, wenn alle Spieler fit sind, ist die Dreierkette nach wie vor ein super System für uns. Aber bei der Viererkette hast du halt eigentlich das Problem, dass die Außenstürmer fehlen. Damit das Rio jetzt ja auch verletzt ist. Also ist immer so ein Abwägen. Es geht nicht immer unbedingt darum, was möchte ich als Trainer unbedingt jetzt spielen und was ist mein System, sondern auch, wer steht dir wie zur Verfügung und wer ist wie in Form und was bietet der Gegner an. Also ich glaube, wir können beides gut spielen. Jetzt momentan gebe ich dir recht, so habe ich das Gefühl, dass die Spieler sich ein bisschen wohler und stabiler in der Viererkette fühlen. Aber ich glaube, da hätte zum Beispiel in Elversberg auch keinen Unterschied gemacht oder hat ja auch keinen Unterschied gemacht, ob wir Vierer- oder Dreierkette spielen.
Ist es eigentlich, gibt es eigentlich, ich habe mich jetzt gefragt, ihr habt ein schönes Standardtor gemacht gegen Heidenheim. Gibt es eigentlich analog zum American Football auch so ein Playbook beim FC St. Pauli, was Neuzugängen präsentiert wird?
Nein. Also es gibt ein Playbook, aber das konnten wir nicht den Neuzugängen präsentieren, weil es das vorher nicht gab. Das haben wir letztendlich auch zusammen mit der Mannschaft entwickelt, in der Vorbereitung, im Trainingslager uns immer wieder hingesetzt. Jeder hat so seine Lieblingsstandardvarianten mit reingebracht, nämlich vom alten Verein oder noch einige Jungs dabei, die sich in American Football mega wohlfühlen, da wirklich up to date sind. Und dementsprechend haben wir jetzt schon so ein paar Sachen drin, die wir anwenden können und anwenden wollen, aber ja, wollen auch nicht alle Patronen von Anfang an verschießen. Das ist immer so punktuell im Spiel, mal eine Eckenvariante, mal eine Freistoßvariante, damit der Gegner nicht einfach sieht, okay, so und so stehen wir und so verhalten wir sich, sondern da wollen wir schon ein bisschen unberechenbarer sein.
Es ist ja jetzt doch schon relativ viel auch geschrieben worden, vor allem nach der Niederlage gegen Elversberg wurde dann ja auch viel auch medial kritisiert. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen anders aus nach dem Sieg gegen Heidenheim und dem Unentschieden in Bochum. Informierst du dich eigentlich darüber, was in den Medien zum FC St. Pauli geschrieben wird und auch zu deiner Person?
Ja, natürlich. Also alles andere wäre unprofessionell und da braucht man auch nicht hingehen, dass nur lesen, wenn es gut läuft oder wenn es lesen, wenn es schlecht läuft. Ich muss ja auch zumindest ein bisschen was los ist. Es gibt so einen Medienspiegel, den man jeden Tag kriegt, wo man sich informieren kann. Letztendlich ist, glaube ich, das Entscheidende, was man daraus macht. Also ich darf mich jetzt nicht davon beeinflussen lassen. Dafür bin ich aber auch nicht der Typ. Grundsätzlich glaube ich, dass unsere Medien uns immer sehr, sehr wohlgesonnen sind und viel lieber positiv als negativ schreiben. Wenn du schlecht spielst, dann gibt es auch schlechte Presse. Also das ist normal. Da müssen die Spieler sich auch mit auseinandersetzen. Und ich lasse mich da relativ wenig von beeinflussen. Also ich habe jetzt nach Elversberg habe ich mich nicht eingebuddelt und gedacht, das macht alles keinen Sinn. Und ich werde jetzt nach 4 Punkten aus 2 Spielen auch nicht sagen, ich bin der Beste und wir steigen auf. Also da muss man als Trainer schon ein gesundes Mittelmaß finden.
Das würde ich ja nehmen. Du bist der Beste und ihr steigt auf.
ja. So vermessen sollte man, glaube ich, nicht sein. Und ich weiß selbst, dass ich noch viel zu lernen habe und auch jetzt allein in der Zeit, in der kurzen Zeit, in den 7, 8 Wochen schon viel gelernt habe. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mir da auch so meine Zeit im NLZ oder davor die Zeit als Co-Trainer zugutekommt, dass man viele Situationen einfach besser einordnen kann. Habe ich gerade von Michael Pontek viel gelernt. Erstmal eine Nacht drüber schlafen, es nicht persönlich nehmen, trotzdem irgendwo in seiner Linie treu bleiben, so auch wenn es da mal so heftig vor dem Buch gibt wie in Elversberg.
Jetzt ist ja der Saisonstart auch bei allen anderen Teams teilweise erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich gewesen. Schaust du da schon über den Tellerrand, was so bei den anderen Teams der zweiten Liga passiert?
Nein, also man informiert sich natürlich, man schaut sich Spiele an. Viele Mannschaften kennt man schon aus dem letzten Jahr und kennt deren Spirit und deren Trainer. Ein paar Aufsteiger, Absteiger, neue Trainer, neue Mannschaften. Ich glaube, wir sind ja auch relativ wild zusammengewürfelt. Ne? Komplett neues Trainerteam, viele, viele neue Spieler. Das ist dann natürlich vielleicht erst etwas schwerer zu berechnen. Ist die zweite Liga die zweite Liga. Also da wird es, glaube ich, keinen geben, der vorne weggaloppiert und schon im Winter eigentlich sagen kann, dass er aufsteigt. Und am Ende musst du zusehen, dass du deine Punkte holst, dass man den Abstand nach unten hält. Dann liegt es an uns, uns zu stabilisieren und zu entwickeln. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass wir uns entwickeln. Ich bin unabhängig davon, ob wir gegen Nürnberg, Darmstadt oder HSV spielen. Wir wollen zusehen, dass wir besser werden, jeder Einzelne, aber auch wir als Mannschaft. Weil ich glaube, dass gerade wir als Mannschaft noch nicht da sind, wo ich eigentlich gehofft habe, dass wir da sind. Von der Kompaktheit, von den Abläufen, von den Automatismen. Klar, waren Verletzte, Neuzugänge hier und da, aber da hätten wir schon ein paar Schritte weiter sein können, muss man ehrlich sagen.
Und jetzt kommt am Freitag Sandhausen, das ist ja jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Heute ist Dienstag, während wir gerade aufnehmen. Wie läuft es eigentlich? Stellt sich der FC St. Pauli sehr stark auf den Gegner ein oder ist der Hauptfokus darauf, wie man selber agiert?
Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also jetzt gegen Heidenheim zum Beispiel stand Philipp Thierreis auch auf dem Platz, weil wir wussten, dass sie extrem kopfballstark sind. Und dann brauchst du auch einen kopfballstarken, stabilen Innenverteidiger. Sandhausen wird ähnlich sein. Die haben oft viele große Jungs, eben sehr viel von ihren Standards, sehr viel von der sehr direkten Spielweise immer wieder vorne rein. Auch da muss man sich dann darauf einstellen. Ne? Und je nach Matchplan, wenn man dann vielleicht eher vorne anlaufen will, wie in Bochum, dann braucht man quirlige Spieler, laufstarke Spieler, die den Ball haben wollen. Und wenn du vielleicht eher passiv stehst, dann kannst du es auch mal mit einem größeren Spieler probieren, der mehr Wucht hat und dir bei Standards vielleicht was wegnimmt. Hat viel mit dem Matchplan zu tun, aber wie ich schon gesagt habe, eigentlich sollte das Ziel immer sein, dass man seine eigenen Stärken auf den Platz kriegt und dass man vor allem sich entwickelt. Weil wenn ich nicht jedes Spiel nur auf den Gegner einstelle und irgendwie den Gegner auscoachen will, dann komme ich selber natürlich nie vorwärts, ne? Weil ich nur von der Hand in den Mund lebe. Und wir wollen schon unseren Plan durchziehen. Ich glaube, man sieht auch, dass wir eigentlich immer hinten rausspielen wollen. Momentan landen wir dann eigentlich noch zu schnell im Schlagen, weil dann doch der letzte Mut und die letzte Klarheit fehlt. Aber ich glaube, so der Weg, wenn man sieht, wie wir in Bochum gespielt haben und auch wie wir gegen Heidenheim immer wieder versucht haben, rauszuspielen. Also wir sind jetzt keine Tiki-Taka-Mannschaft, aber wir versuchen rauszuspielen. Wir zeigen uns aktiv. Wir haben mehrere Ebenen im Spiel. Jetzt geht es nur noch darum, dann auch den Mut da auf den Platz zu kriegen, vielleicht dann auch die richtigen Spieler dafür auf den Platz zu kriegen. Da fehlt uns Tim Ohle natürlich, da muss man auch nicht drum herum reden. Dann können wir auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt machen im Spiel mit dem Ball.
Danke dir, das reicht mir schon.
Ich glaube, dass wir als Mannschaft noch nicht da sind, wo ich gehofft hatte. Diese Worte von Timo Schulz aus der letzten Aufnahme, sie hallen nach, wenn man den weiteren Verlauf der Saison bereits kennt. Beschweren konnten wir uns zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht wirklich, aber die erste Niederlage in der Liga, die folgte kurze Zeit danach.
Und jetzt sind wieder die Sandhäuser im Gegenzug. Behrens ist das halblinke Positionsspiel auf Julius Biada. 1-gegen-1-Situation geht da ganz locker durch an zwei St. Paulianern vorbei. Ist immer noch am Ball. Ist es Dennis Diekmeier, Schuss, Tor 1-0. Oh, Gottes Willen. Der noch Herr Diekmeier, ich kriege die Krise.
Abgefälscht Schuss.
Das Ganze natürlich pünktlich, kurz vor der Halbzeitpause. Und kein anderer als Dennis Diekmeier steht da glockenfrei in unserem 16er halbrechte Position. Torentfernung, ich würde mal sagen 12, 13 Metern. Und er schießt den Ball flach und noch gar nicht mal hart. Aber da rutscht noch ein St. Paulianer dazwischen, sodass Robin Himmelmann runtergeht und der Ball abgefälscht, dann hochspringt und über ihn ins leere Tor rollt. Es steht 1-0 für den SV Sandhausen. Das Ganze in der 44. Spielminute und Torschütze. Jetzt kommt dieser blöde Spruch, wer soll das anders sein? Dennis Diekmeier. Oh Mann, Leute. Und das Ganze, wie gesagt, nach der Pause, kurz vor der Pause, da darf man natürlich nicht in so einen Konter laufen. Aber wie auch immer, ihr hört es im Hintergrund, das Stadion ist ganz begeistert. Und direkt nach dem Anstoß hat Schiedsrichter Baschitzki das Spiel auch sofort abgepfiffen.
Am 2. Oktober verlor der FC St. Pauli mit 1-0 in Sandhausen. Musste nicht sein, war nervig. Besonders für Daniel Buballa, der traf nämlich in der 45. Minute spielentscheidend ins falsche Tor. Ein Lichtblick gab es aber, ein gewisser Guido Burgstaller wurde in der 62. Minute eingewechselt. Leider hatte er sein Können in Sandhausen noch nicht unter Beweis gestellt. Die Niederlage war ärgerlich und bildete meiner Meinung nach den Anfang der vielen Spiele in der Hinrunde, die man hätte gewinnen müssen. Wer weiß, was sonst am Ende der Saison passiert wäre. Aber das ist reine Spekulation.
Hattet ihr eigentlich das Geklimper bei der letzten Aufnahme im Hintergrund gehört? Das waren die beiden Co-Trainer des FC St. Pauli, Loïc Favé und Fabian Hürzeler. Die haben während der Aufnahme zusammen mit Timo Schulz im Kraftraum des FC St. Pauli ein paar Gewichte gestemmt. Für dieses Projekt war es uns wichtig, dass wir Timo Schulz nicht zu sehr auf den Nerv gehen. Daher sind wir Kompromisse eingegangen und haben den Qualitätsverlust in den Aufnahmen in Kauf genommen, damit ich eben ein wenig häufiger mit ihm sprechen konnte, ohne dass Timo Schulz selbst viel vorbereiten musste. So sind die insgesamt 22 Aufnahmen letztlich nichts anderes als aufgezeichnete Telefongespräche. Und entsprechend habe ich Timo Schulz eben überall da zu fassen bekommen, wo man halt so telefonieren kann. Im Auto auf dem Weg zur Kita, zum Einkaufen oder zum Reitstall, im Büro an der Kollaustraße, kurz vor einer Partie Uno mit der Familie, im Trainingslager in Herzlake, wie zuletzt im Kraftraum oder aber wie bei der nächsten Aufnahme im Urlaub in Ostfriesland. Der Urlaub war möglich, da der Spielplan eine Länderspielpause vorsah. Zeit also, sich auch bei diesem Podcast-Projekt ein wenig vom Tagesgeschäft zu lösen. Die Länderspielpause gab uns die Möglichkeit, mal ganz in Ruhe über den Werdegang von Timo Schulz zum Cheftrainer des FC St. Pauli zu sprechen.
Timo, es ist Länderspielpause, die zweite tatsächlich, während du Trainer bist. Und ich sitze hier auf dem Sonntagmittag, sitze ich gemütlich in meinem Sessel und du sitzt auch irgendwo in Ostfriesland im Sessel, hoffe ich mal. Und ich wollte mich jetzt mal heute ganz entspannt mit dir darüber unterhalten, wie du eigentlich Trainer geworden bist. Deswegen meine erste Frage: Ab wann wurde dir eigentlich klar, dass du Trainer werden möchtest?
Also tatsächlich habe ich früher schon als 15-Jähriger hier die Bambinis beim TuS Esens trainiert. Da war ich quasi das erste Mal Trainer. Und das zweite Mal ist mir das dann relativ schnell schon klar geworden, dass ich immer, ja, ich sag mal so, ich war jetzt rein fußballtechnisch, war ich jetzt nicht der Begabteste, aber ich hatte das Spiel immer ganz gut verstanden und es hieß immer so schön, wenn man ein Spiel gewinnen will, dann muss Schulle auf dem Platz stehen. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, dass ich meistens ein bisschen über den Tellerrand gedacht habe, nicht nur für mich selbst. Und Helmut Schulte hat mir das irgendwann mal gesagt bei meiner vorletzten Vertragsverlängerung schon: Schulle, wenn du mal nicht mehr spielst, dann wirst du ein richtig, richtig guter Trainer. Und von da ab hatte ich dann auch relativ schnell meine Lizenzen gemacht und habe dann ja auch einen relativ guten Übergang gehabt vom Spieler zum Co-Trainer U23 und dann direkt das Jahr danach Co-Trainer bei den Profis. So, das ist es dann irgendwie seinen in Anführungsstrichen normalen Weg gegangen.
Das passt ja irgendwie ganz gut in deinen Werdegang rein, ne? Du hast ja so ein, also Nachwuchsleistungszentrum, den Begriff gab es ja noch gar nicht, als du Jugendspieler warst. Du bist ja tatsächlich, bist du gar nicht sozusagen direkt Profi geworden, sondern wie war das bei dir damals?
Ich habe tatsächlich bis zur U19 beim TuS Esens gespielt in Ostfriesland und bin dann aber in meinem letzten U19-Jahr zu Werder gegangen und habe dann auch direkt nach einem halben Jahr, wo ich da in der U19 gespielt habe, direkt einen Profivertrag bekommen. Ich war schon noch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr bei Werder in der Jugendabteilung. Das hieß aber, das ist ja nicht vergleichbar, damals Mitte der 90er mit dem NLZ heutzutage, überhaupt nicht vergleichbar. Also unser Lehrer damals, unser Trainer damals, der war nicht mal hauptamtlich. Also von daher, das war alles so in den Kinderschuhen. Wobei man schon sagen musste, dass zu der Zeit Werder, Leverkusen und Stuttgart so die führenden Mannschaften waren im Nachwuchsbereich.
Und du hast aber tatsächlich studiert, ne?
Ja, das weißt du, wie das ist, ne? Wenn meine Mutter ist Lehrerin bzw. Konrektorin gewesen, die hat dann auch irgendwann gesagt, muss auch was Vernünftiges lernen, ne? Und dann habe ich erst in Bremen und später in Hamburg auf Lehramt studiert, Sport und Geschichte.
Gut, aber da kommt ja der Sport und das Lehren von Sport kommt dann ja auch irgendwie mit rein, ne? Im Nachhinein fügt sich das dann ja irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ich habe früher in diesen Freundesbüchern, die man im Kindergarten und so immer bekommt, wenn du da stehst, Berufswunsch oder was, das möchte ich mal werden, wenn ich groß bin, habe ich immer Fußballprofi oder Sportlehrer hingeschrieben. Und jetzt bin ich am Ende Fußballlehrer geworden. Das ist quasi eine Mischung aus beiden. Das ist optimal gelaufen.
Wie ist denn das? Du hast Helmut Schulte schon erwähnt. Das ist ja mit Sicherheit gar nicht so leicht. Also hattest du da beim FC St. Pauli einen Förderer, also außer Helmut Schulte?
Ja, vor allem Stani. Also das muss man ganz klar sagen. Ich hatte ja auch keinen Berater. Das hat eigentlich immer, hat Stani gesagt, pass auf, Schulle, wir verlängern nochmal wieder um ein Jahr und ich kläre das mit Helmut so ungefähr. Also das war schon so, dass ich extrem von Stani profitiert habe. Er hat mich damals geholt. Da war er, glaube ich, in offizieller Funktion Vizepräsident oder was. Ist dann später mein Trainer geworden und das war schon eine coole Zeit damals, nicht nur jetzt für mich, sondern für den ganzen Haufen, wie er da zusammen war, und das hat einen natürlich geprägt und ich würde schon sagen, dass Stani mein größter Förderer war, aber auch Helmut war mir immer sehr wohlgesonnen und dass sie mir damals letztendlich das auch ermöglicht haben, dann so ein Übergangsjahr, nachdem ich Profi war, mich zu entscheiden, ob ich eher in die Trainerschiene oder eher in die Managementschiene gehen will. Das gab es vorher auch noch nie in dem Verein und da bin ich bis heute auch dankbar.
Mit diesem Übergangsjahr meintest du dein letztes Jahr als Spieler, beziehungsweise oder meintest du dieses Jahr U23 spielen als
Genau.
Co-Trainer?
Genau, damals hatte ich sozusagen drei Stellen inne. Ich war Teammanager bei den Profis, ich war Co-Trainer bei der U23 und auch noch Spieler bei der U23. Und es war so der Deal oder die Vereinbarung war, dass ich mich innerhalb dieses Jahres dann so orientiere, dass ich dann danach sagen kann, ob ich eher in die Management-Schiene gehen möchte im Verein oder eher in die Trainerschiene. Und das war für mich dann aber relativ schnell klar, dass ich da eher wieder zurück auf den Platz möchte.
Was hat dir, gab es einen Grund, warum nicht ins Management? Hat dir das nicht gefallen?
Ja. Dieses ganze Telefoniere und E-Mails und Leute, die einem sonst was erzählen, also das so dieses Netzwerken und dieses, ja, dieses, ich will es mal fast bewusste Anlügen oder irgendwo sich das alles so hindrehen, wie man möchte, das ist überhaupt nichts für mich. Also ich könnte niemals Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen windigen Beratern oder irgendwie Vertragsinhalte mich mit auseinandersetzen. Also das hat ein halbes Jahr lang Spaß gemacht und irgendwann habe ich gesagt, nee, ey, ganz ehrlich. Und ich war Teammanager, ich war ja noch nicht mal richtiger Manager, sondern ich habe ja nur wirklich die untersten und niedersten Arbeiten gemacht, was das angeht. Überhaupt nicht mein Ding, gar nicht.
Okay, da können wir ja froh sein, dass du das nicht gemacht hast, also dass du dich dafür nicht entschieden hast. Wer weiß, was für windige Deals du rausgeschlagen hast.
Ja, und also das, wenn man sich da nicht wohlfühlt, ich hätte mich da auch wirklich gar nicht, ich habe mich da auch gar nicht reinfuchsen wollen oder reinarbeiten wollen. Also das wäre grandios in die Hose gegangen für alle, also für mich und für alle Beteiligten. Irgendwie, also ich kann gut organisieren und ich bin gut in so in Strukturen und so, aber dieses andere, dieses Netzwerken und dieses aufeinander angewiesen sein und irgendwie, oh, dann am letzten Tag noch irgendwie zwei Deals mit irgendwelchen Spielern, mit denen ich vorher noch nie gesprochen habe, so ungefähr, das ist gar nichts für mich.
Aber viele würden auch behaupten, dass du, um Trainer eines Bundesliga-Teams zu werden, muss man auch ein gutes Netzwerk haben.
Ja, das stimmt. Aber da geht es mir um Führung. Also am Ende, wenn du Karriere machen willst und du wirst ein, zwei, dreimal entlassen, dann brauchst du natürlich ein Netzwerk, um auch wieder an gute Jobs ranzukommen. Also so ein Trainer-Scouting oder sowas, das gibt's alles nicht. Das wird immer alles erzählt, aber am Ende ist das alles nur Vitamin B, also wie die Leute an ihre Jobs kommen. Und als Trainer an sich aber, glaube ich, ist es viel wichtiger, wie du als Typ auftrittst, wie authentisch du bist und wie gut du in deiner Art und Weise der Mannschaftsführung bist. Ich glaube, darüber definiert man sich am meisten. Alles andere steht und fällt sowieso mit Erfolg und Misserfolg.
Du bist dann ja relativ schnell Co-Trainer von dem Lizenzteam geworden beim FC St. Pauli, warst unter vier Trainern dort beschäftigt.
Vier.
Ja, vier sind es richtig, weil ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen: Frontek, Vrabic, Meckle dann ja auch noch mal kurz
Und
und
Schubert.
Schubert ja ganz am
Ja,
Anfang.
genau.
Wie hat dich die Arbeit von denen geprägt oder welche Arbeit hat dich am meisten geprägt von denen?
Ah, komplett unterschiedlich. Wirklich komplett unterschiedlich. Also André war sehr detailversessen. Der konnte stundenlang eine Trainingseinheit planen und hat damals schon mit Prinzipien gearbeitet, was damals so noch gar nicht in aller Munde war. Hat damals zum Beispiel schon erkannt, wie wichtig ein erster Kontakt werden wird in Zukunft und konnte auch wirklich auf dem Platz wirklich besessen und detailversessen sein. Das war schon cool. Roland hatte ganz, ganz viele tolle, konstruierte Trainingsformen. Da hat man wirklich gemerkt, dass er aus dem NLZ kommt, dass er da wirklich die Jungs versucht hat, mit so einer Überforderung vorwärts zu bringen. Das war auf dem Trainingsplatz, war das, wenn er gut drauf war, war das echt vom Coaching her super. Also so Trainingseinheiten zu coachen und so, da hat er einen ganz modernen Ansatz. Bei Frontek war es einfach, der war ein überragender Typ, ein absoluter Menschenfänger, der wirklich ein Gespür für eine Gruppe hatte. Also alle Spieler mochten ihn, alle Spieler sind für ihn durchs Feuer gegangen. Eine richtig coole Dynamik so im Training und auf dem Platz. Und hat es ansonsten eher einfach gehalten, was der Mannschaft damals aber echt Sicherheit gegeben hat. Und bei Maggie war es so, der kam ja frisch vom Fußballlehrer. Das war vom Analytischen her, war das wirklich das Beste. Also wie der das Spiel analysiert hat und darauf aufbauend dann Trainingseinheiten konzipiert hat und so eine Spielidee entwickeln wollte. Das war wirklich, das war richtig gut bei Maggie. Bei Maggie muss man sagen, der hat wirklich Pech gehabt in seiner Zeit mit Verletzungen, die er also auch größtenteils schon übernommen hat, aber das war einfach, das war eine so negative Dynamik, die das ganze Ding angenommen hat. Wir waren ja am Ende nur noch am Improvisieren und da muss man fast schon sagen, dass er da eigentlich gar keine Chance mehr hatte.
Du hast dann aus meiner Sicht so einen fast klassischen Weg gegangen, wie man sich das, wenn man als Fußballverein sich selber seine Trainer ausbilden möchte, wie man ihn gehen müsste. Du warst dann Co-Trainer, auch im ersten Team, bist dann aber zurückgegangen zur U17 ins NLZ, dann hast du die U19 übernommen und jetzt bist du Cheftrainer geworden und kennst natürlich dadurch, dass du U17 und U19 Trainer auch einige Spieler schon. Das ist ja ein Vorteil. Ich würde gerne nochmal auf diesen Schritt vom Co-Trainer-Dasein des Lizenzkaders zum NLZ U17 Cheftrainer gehen. War das geplant? Das war damals mit dem Wechsel von zu Ewald Lien, als Ewald Lien Cheftrainer wurde, bist du ins NLZ gegangen. War das so geplant, vorhergesehen oder?
Ja. Ja, also das war tatsächlich so, dass wir eigentlich auch schon zum Wechsel zu Maggie. So im Nachhinein haben Maggie und ich jetzt nochmal drüber unterhalten, wäre es wahrscheinlich sogar damals schon der richtige Zeitpunkt gewesen. Einfach zu sagen, also ich habe das selber auch gemerkt, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht als Co-Trainer, aber ich habe schon gemerkt, dass ich auch viele Sachen einfach anders machen würde. Ist gar nicht schlimm, da kann man trotzdem kann man da loyal bleiben, aber ich habe dann auch gesehen, dass das wird nicht mein ewiger Weg sein. Ich sag mal, es gibt Typen, die bleiben ewig Co-Trainer und fühlen sich da wohl drin und gehen in der Rolle auf. Und mir war schon dann relativ schnell klar, dass ich selber auch Cheftrainer werden möchte. Und dann bietet sich natürlich so eine U17, U19 an, weil du da kannst du nochmal wirklich von vorne anfangen. Es sind auch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, ob du Co-Trainer oder Cheftrainer bist. Als Co-Trainer machst du irgendwann den Laptop zu, gehst nach Hause und alles ist Chico. Als Cheftrainer machst du dir Tag und Nacht Gedanken und bist fürs ganze Große zuständig und bist Ansprechpartner für zigtausend Personen und musst delegieren und das hast du als Co-Trainer alles nicht. Also von daher würde ich da auch wirklich sagen, das ist ein brutaler Unterschied und deswegen muss man meiner Meinung nach, bevor man selber Cheftrainer wird, irgendwo schon mal Cheftrainer gewesen sein auf einem Niveau wie zum Beispiel U17, U19, U23.
Du hast gerade den brutalen Anspruch hast du angesprochen. Viele FC St. Pauli-Fans erinnern sich mit Sicherheit noch an die Zeit, als Holger Stanislaski zeitgleich damals dann sozusagen Teamchef des FC St. Pauli war und sein Fußballlehrer absolvierte in Köln. Du hast das damals gemacht, als du Trainer der U17 warst. Wie stellt man sich das vor, zeitgleich Cheftrainer eines Fußballteams zu sein?
Ja, das ist ehrlich gesagt halb so wild. Also jeder, der sich halbwegs gut organisieren kann, der kriegt das hin. Das ist natürlich von der Phase her so, das waren damals 9 oder 10 Monate und wirklich auch noch mit Präsenz. Heutzutage läuft das ja alles online ab. War das natürlich schon mit der Hin- und Herfahrerei nach Hennef, hat mich das Stunden gekostet, aber mir hat das Spaß gemacht. Also ich habe das gerne gemacht. Ich bin da jedes Mal gerne hingefahren und wieder zurückgefahren. Und am Ende sprichst du über einen Zeitraum von, ich bin sonntags nachmittags losgefahren und mittwochs abends wieder da gewesen. Das heißt, ich habe das Montags- und das Dienstagstraining verpasst. Das Montagstraining ist meistens, wenn du samstags oder sonntags spielst, ein sehr technisches Training, wo wir dann auch meistens noch einen Kraftzirkel gemacht haben. Das heißt, das schafft auch wirklich ohne Probleme jeder Co-Trainer ganz alleine. So, das Dienstagstraining, das ist das Einzige, was mir ein bisschen wehgetan hat, weil das das einzige Training war, wo ich einen ganzen Platz hatte, wo es auch mal intensiver war. Aber auch da, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei gute Co-Trainer. Ich hatte eine Mannschaft, wo ich wusste, das funktioniert, mit der können wir nicht Erster werden, aber da steigen wir auch nicht ab. Dann bist du auch noch bei St. Pauli in der glücklichen Situation, dass du eben, du definierst dich nicht über Siege oder Tabellenplätze, sondern es geht um die Ausbildung. So, das ist natürlich bei Hoffenheim in der U19 sieht das dann vielleicht schon mal anders aus. Oder bei Wolfsburg in der U23, wenn du trotzdem noch Ergebnisse abliefern musst. Und mir ist das beim Fußballlehrer total leicht gefallen, weil ich einfach dieses ganze Sportwissenschaftliche hatte ich in der Schule und an der Uni. Das ganze Sportpsychologische, da habe ich so ein Faible für, da habe ich zig Bücher gelesen und irgendwie bin ich da, so das ist genau mein Ding. Und ja, alles, was um Fußball geht, meine Güte, ich spiele Fußball, seitdem ich 5 bin und nehme für mich trotzdem nicht mehr Anspruch, dass ich das irgendwie neu erfunden habe. Also es war eine total coole Zeit und ich bin froh, dass ich das noch so gemacht habe.
Absolut. Und am Ende hat es sich ja gelohnt. Du hast dann sozusagen, nachdem du deinen Fußballlehrer erfolgreich abgeschlossen hast, hast du die U19 übernommen und hast dann direkt in der Saison 18-19 ein unglaublich erfolgreiches Jahr mit der U19 gehabt. Du hast gesagt, es geht nicht so um die Ergebnisse. Dann würde ich das mal andersrum stellen und das reduzieren darauf, zum Beispiel auf die Entwicklung von Finn Ulle Becker, der in dem Jahr auch bereits unter dir gespielt hat. da wurde nach der Saison wurde auch schon so ein bisschen gemunkelt, ob du nicht vielleicht schon als Cheftrainer im Seniorenbereich arbeiten könntest. Hast du dir da schon, also war dir das da schon klar, dass du das machen möchtest und dass das auch klappen wird?
Oh, das hört sich immer doof an, aber natürlich macht man sich so Szenarien und malt sich so ein bisschen so einen Weg aus, wie es alles laufen könnte. Und es waren ja damals auch einige Angebote da aus der zweiten und dritten Liga. Und ich habe meinen Fußballlehrer jetzt ja auch nicht gemacht, um ewig U19-Trainer zu bleiben. Also dann hätte ich mal bei einer A-Schein bleiben können und alles wäre entspannt gewesen. Ne? Also ja, klar, habe mich damit auseinandergesetzt, habe mich aber damals ganz bewusst nicht irgendwie da auf irgendein Himmelfahrtskommando eingelassen oder musste alles machen, sondern war eigentlich auch zufrieden bei der U19, weil letztendlich, man hat nicht so den ganz großen Ergebnisdruck, meine Familie wohnt in Hamburg und dann irgendwie was Halbgares in der dritten oder zweiten Liga zu machen, wo du weißt, das kann aber auch in 8 Wochen schon fast wieder zu Ende sein, das kam für mich nicht in Frage. Also von daher, das Kiel-Ding wäre halt damals, das hätte super gepasst, das hat leider nicht geklappt und dann ist es ein Jahr später halt bei uns geworden, also ich finde das eigentlich alles in allem ist es gut gelaufen.
Nun ist ja der Trainerjob, das klingt ja jetzt ehrlich gesagt ziemlich rosig, was du erzählst, aber du hast es auch schon gerade mit der Familie angesprochen. Ne? Ein Blogger aus dem FC St. Pauli-Umfeld, von dem habe ich mal den schönen Satz mehrfach gelesen, dass jeder Trainer mit seiner Vertragsunterschrift auch gleichzeitig seine Kündigung unterschreibt.
Ja, das ist so. Ja, und nun, meine Güte, also ich bin jetzt 43, ich bin auch nicht mehr, es ist alles okay, aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also ich bin kein Trainer, der 31 ist und ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich mir wesentlich mehr Vorwürfe gemacht oder wesentlich schlechteres Gewissen gehabt, als das, wenn ich das jetzt mache und nach 1, 3 oder 5 Jahren entlassen werde oder dann den Verein wechsle und irgendwo anders hingehe. So ist das Leben. Ich weiß selbst, dass das wird nicht ewig gut gehen oder vielleicht geht es auf einmal so gut, dass man dann doch noch woanders wieder landet. Das kann man ja alles nicht ausschließen im Fußball. Und wenn man nur auf die Schiene Sicherheit gehen würde, ja, dann hätte ich tatsächlich in mein Leben lang bei der U19 bleiben müssen, aber das wäre es auch nicht gewesen. Dafür bin ich zu ambitioniert und zu motiviert und zu ehrgeizig. Und ich sag mal so, selbst wenn es hier irgendwann mal zu Ende ist, dann schließt das ja nicht aus, dass man trotzdem noch im Verein bleibt oder eine andere Tätigkeit übernimmt. Und ich will aber auch gar nicht ausschließen, dass ich mal irgendwann anders Trainer bin. Also das wird wahrscheinlich auch so kommen.
Alles klar, Timo. Vielen Dank.
Na, seid ihr auch kurz zusammengezuckt, als Timo Schulz gerade von anderen Angeboten aus der zweiten und dritten Liga berichtete? Ich persönlich muss ehrlich gestehen, ich wäre schon ziemlich enttäuscht gewesen, wenn er nicht Trainer beim FC St. Pauli geworden wäre. Denn Timo Schulz sagt zwar in dieser Aufnahme, dass er nicht so gut im Aufbau von Netzwerken ist, aber dem kann ich nur bedingt zustimmen. Denn allein wenn man hört, wie lange der Kontakt von Timo Schulz zu seinen Co-Trainern bestand, bevor diese dann Co-Trainer beim FC St. Pauli wurden, zeigt doch, dass er sich durchaus mit vielen Experten im Fußball regelmäßig austauscht und sich so, gewollt oder ungewollt, ein Netzwerk aufbaut. Dieser Aufbau eines Netzwerks geschah auch im April 2019, also vor mehr als 2 Jahren. Da trudelte auf meinem Twitter-Account eine Nachricht von einem gewissen Timo Schulz ein. Er fragte, ob ich Lust hätte, nach Ostern mal über den FC St. Pauli zu fachsimpeln. Er würde das, was auf dem Platz passiert, gerne mal mit einem, Achtung, Gänsefüßchen, das stand da wirklich, Experten analysieren. Ich wunderte mich zwar, dass Timo Schulz für solche Gespräche keinen richtigen Experten suchte, aber scheiße ja, Timo, ich bin fast geplatzt vor Freude. Einige Tage später trafen wir uns an der Uni zum Kaffee und tauschten uns gute 2 Stunden zum FC St. Pauli aus. Für mich war das ein echtes Highlight. Dabei blieb es aber nicht. Ich hatte ganz lapidar in dem Gespräch zu ihm gesagt, dass ich auch gerne mal eine Videoanalyse von seinem Team machen würde. Zu Beginn der Saison 2019-2020 stand die von Timo Schulz trainierte U19 vor einer englischen Woche. Und so saß ich im Frühherbst 2019 vor meinem Rechner und analysierte die U19 von Werder Bremen im Spiel gegen die U19 von Dynamo Dresden. Der Analysetext, den ich später an Timo Schulz schickte, startete übrigens mit den Worten: Die Truppe von der U19 von Werder Bremen, die kann schon ziemlich was. Sehen konnte ich das dann ein paar Tage später am Brummerskamp, als Werder nach der ersten Halbzeit bereits mit 4-0 gegen die U19 von St. Pauli führte. Die Analyse aber, so sagte es Timo Schulz danach, die sei gut gewesen. Für einen fußballbegeisterten Blogger wie mich, der zwar selbst leidenschaftlich spielte, aber nie irgendeine Art an Trainer- oder Analyseausbildung hatte, war das nicht viel weniger als ein Ritterschlag. Der Kontakt blieb auch danach bestehen. Als es pandemiebedingt erst zum Stillstand und letztlich zur Absage der U19-Bundesliga kam, hatte Timo Schulz anscheinend etwas mehr Zeit für andere Dinge. In insgesamt 5 digitalen Meetings im Frühjahr 2020 tauschte ich mich mit ihm zu Scouting, der Talenterkennung und der Wichtigkeit von Daten im Fußball aus. Aus diesen Gesprächen ist zum Beispiel auch die bei uns im Blog veröffentlichte Konzeptarbeit zu Datenscouting im Fußball entstanden. Was ich mit dieser Erzählung sagen möchte? Timo Schulz mag sich selbst nicht als Netzwerker bezeichnen. Aber ich habe ihn als Menschen kennengelernt, der unglaublich interessiert an Themen ist, die über das übliche Trainerhandbuch hinausgehen.
Der schon wieder so 40 Meter vor seinem eigenen Tor versucht, den Spielaufbau zu machen. Flacher Steckpass in die Mitte rein. Mackinock einmal auf Chiren, einmal rechte Außenbahn. Schön über den dritten gespielt. Jetzt kommt der hohe Ball. Flankenball in den 16er rein. Und dann Schuss. Bubala. Bubala! Tor! Tor! Bubala macht nach gefühlten 800 Millionen Spielen.
Fünf Jahre hat er warten müssen und dann haut er das Ding.
Na, hauen tut das nicht. Das ist ein Ball, der nach dieser Flanke links im 16er vor ihm aufsetzt.
Yes.
Und dann spielt er einen Aufsetzer, Spannschuss rechts ran, lang ins Tor. 168 Spiele gefühlt ohne Tor. Daniel Bubala grinst sich ein, macht das 2:2. Und sagen wir es ehrlich, völlig unverdient, aber Bubi macht's geil.
Nach der Länderspielpause war der erste FC Nürnberg zu Gast am Millerntor. Ja, und wie ihr gerade hören konntet, wurden wir beim Spiel gegen Nürnberg Zeugen einer echten Rarität. Daniel Bubala erzielte rund eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer zum 2:2. Tore von ihm sind ja doch eher eine richtige Seltenheit. Und dann auch noch ins richtige Tor. Dementsprechend groß war die Freude. Zu Hause gegen Nürnberg gab es also schon wieder ein 2:2. Ein Ergebnis, das in der Hinrunde bei unserem Team ja mehr oder weniger in Mode kam. Rodrigo Salazar hatte in der 28. Minute per Foul-Elfmeter den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich erzielt, nachdem der FCSP früh durch einen schweren Fehler im Spielaufbau in Rückstand geriet. Leider gab es auch für Nürnberg noch einen Elfmeter. Mit seinem Tor konnte Daniel Bubala ja aber nochmal ausgleichen. Einen Tag nach dem Spiel verbreitete sich dann die Nachricht, dass sich Guido Burgstaller im Spiel schwer verletzt hatte. Eine Gefäßverletzung im Bauchraum zwang ihn zu einer Operation und bedeutete einen Ausfall für das restliche Jahr. Burgstaller zeigte sowohl im Spiel gegen Sandhausen, aber auch gegen Nürnberg eher unscheinbare Leistungen. Wie wichtig er für die Stabilität im Team wurde, zeigte er erst nach seiner Rückkehr. Das Spiel gegen Nürnberg zeigte zwei Dinge. Der FC St. Pauli unter der Leitung von Timo Schulz denkt sehr offensiv und macht dies allein schon mit der Aufstellung deutlich. Zusätzlich kann man dieses Spiel als erstes fettes Ausrufezeichen von einem gewissen Rodrigo Salazar bezeichnen, der nicht nur durch sein Tor eine bemerkenswerte Leistung zeigte. Dementsprechend wollte Timmer etwas mehr über die Spielweise des FCSP wissen und darüber, wie das Trainerteam so eine Aufstellung entwickelt. Aber er wollte auch herausfinden, wie so eine Spielweise wie die von Salazar entwickelt und gefördert werden kann. Ja, und letztendlich auch, wie man diesen hochtalentierten Spieler aus den Niederungen des polnischen Ligasystems herausgescoutet hat.
Timo, lass uns mal das Spiel gegen Nürnberg etwas genauer betrachten. Ihr habt 2:2 gespielt, es war ein ja doch sehr besonderes Spiel, allein aufgrund der Aufstellung. Ich habe 3 Innenverteidiger, keinen Sechser und 7 offensive Feldspieler beim FC St. Pauli gezählt. Andere Trainer oder andere Personen deines Fachs würden dich bzw. dein Trainerteam womöglich als wahnsinnig bezeichnen mit der Aufstellung. Warum hat diese Aufstellung funktioniert?
Ja, wenn sie jetzt 100% funktioniert hätte, hätten wir gewonnen. Ja. Ich habe mich auch nach 8 Minuten gefragt, ob das alles so die richtige Wahl war, nachdem wir ein Abseitstor und ein reguläres Tor kriegen. Aber letztendlich, wir propagieren in der Mannschaft immer, dass wir nach vorne spielen wollen, dass wir mutig sein wollen, dass wir was riskieren wollen, dann kann ich nicht 8 Innenverteidiger aufstellen. Also das passt dann nicht zusammen.
Wir haben natürlich trotzdem irgendwie versucht, in der Grundordnung defensiven Stabilität zu erlangen. Alles unter der Prämisse, dass wir mutig auch nach vorne, aggressiv nach vorne verteidigen wollen. Und ich glaube, dass uns das über weite Phasen im Spiel gut gelungen ist. Und Markus Kocinski hat immer gesagt, Eindruck muss man sterben. Diesmal war es die Flucht nach vorne. Und ich glaube, dass man sich das wirklich gut mit angucken konnte. Aber es ist schon klar, dass es mit einem hohen Risiko behaftet ist. Das wussten wir vorher.
Ich war vor allem beeindruckt von dem kreativen Zentrum, was ihr hattet. Finn-Ole Becker, Daniel Kofi Djere und Rodrigo Salazar haben da echt viel rotiert, viel in die Wege geleitet. Mir persönlich scheinen diese kreativen Skills von solchen Spielern auf mich total schwer trainierbar. Wie arbeitet ihr daran, dass Spieler so auf dem Spielfeld agieren können?
Ja gut, im Training kannst du das viel mit Chaos-Trainingsformen, kannst du sowas schulen und fördern und fordern. Du kannst natürlich ein Setting für die Spieler schaffen, dass sie auch das ausleben dürfen. Aber so diese Art und Weise, wie Finn Ole, wie Rodrigo oder auch Kofi zu trainieren und sich zu bewegen, das ist schwer. Also richtig trainieren, in dem Sinne kannst du das nicht. Das können die Spieler halt, die haben sich das über Jahre angeeignet, die haben in den Bereichen einfach ein Talent. Und dann geht es eigentlich nur als Trainer darum, das zuzulassen, das zu fördern, das auch einzufordern und wie gesagt irgendwie vielleicht eine Formation und eine Spielstrategie zu finden, in der das dann auch möglichst gut zum Tragen kommt.
Ja, wie seid ihr denn zu der Formation gekommen, beziehungsweise zu der Aufstellung? Wie entwickelt man sowas?
Ja, gut, man macht sich Gedanken, was macht der Gegner, was kann man selber machen? Und ja, ich bin immer Freund davon, wenn man irgendeine Sache macht, die dann auch durchzuziehen. Also finde ich so zum Beispiel an Sandhausen beeindruckend. Die spielen halt 80% defensiv, die haben 80% physisch starke Spieler auf dem Platz, kopfballstarke Spieler auf dem Platz, die wissen halt, was sie machen und wofür sie stehen. Und ich glaube, wenn wir unser Spiel zum Beispiel in Bochum nehmen, wo wir dann hinten raus eigentlich auch nur noch Fußballer auf dem Platz hatten, dann geht es halt auch darum, den Ball am Boden zu lassen, mutig zu sein, auch in der Spieleröffnung kurze Pässe zu spielen. Wenn du natürlich einen Simon auf dem Platz hast, dann musst du auch zusehen, dass du immer mal wieder den langen Ball spielst und auch mal auf den zweiten Ball gehst. Und ich glaube, dass uns diese Mischung gegen Nürnberg ausgezeichnet hat, dass wir auf der einen Seite wirklich viele gute Fußballer auf dem Platz hatten, die wirklich viel mit kurzen Bällen spielen wollen, die mutig sind im Andribbeln, im Überdribbeln und trotzdem auch noch immer den Exit-Ball oder den Ball auf Simon dabei haben konnten, der natürlich in der Luft klar macht. Und dann ist man für den Gegner natürlich auch nicht so leicht auszurechnen.
Absolut, diese Exit-Strategie mit Simon Mackinock, die habe ich bei uns im Blog schon häufiger beschrieben. Das ist ja tatsächlich so ein Stilmittel, was man immer wählen kann, wenn man tatsächlich so spielt und wenn man mit dem flachen Aufbau nicht wirklich weiterkommt. Das ist schon Gold wert, oder? Wenn man da jemanden hat, der so kopfballstark ist?
Ja, absolut. Also ist so, dass wir, glaube ich, gerade wenn wir mit so einem technisch starken Zentrum spielen, dass wir dann schon auch den Anspruch haben, flach hinten rauszuspielen. Wenn uns der Gegner aber mit 5, 6 Spielern Druck gibt, einfach zu wissen, okay, wir können diesen Druck überspielen, auch auf einen Zielspieler, den Ball entweder direkt verlängert oder eben sogar festmacht, ist natürlich für den Gegner auch brutal unangenehm. So ähnlich wie Bielefeld letztes Jahr, die dann mit Groß so einen ganz klaren Zielspieler hatten, das macht es für den Gegner in der Vorbereitung auch nicht einfacher und erhöht unsere Option.
Du hast auf der Pressekonferenz nach dem Nürnberg-Spiel gesagt, oder hast du bezogen auf Rodrigo Salazar, hast du das Scouting hervorgehoben, beziehungsweise hast gesagt, dass du aus dem Scouting die Signale bekommen hast, dass Rodrigo Salazar eben der Fußballer ist, der eine Soforthilfe für den FC St. Pauli sein kann. Der kommt ja nun aus einer anderen Liga, hat in Polen tatsächlich nur in der vierten Liga gespielt, in der zweiten Mannschaft von Korona Kielce, größtenteils. Wie beurteilt das Scouting eigentlich dann die Leistungsfähigkeit von solchen Spielern?
Ja, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also erstmal ist der Spieler ist im Scouting schon 2, 3 Jahre bekannt gewesen, weil der auch schon bei einer U20-Weltmeisterschaft, glaube ich, dabei gewesen ist. Dann ist so ein Spieler natürlich auch im Radar. So, dann wird er von Frankfurt verpflichtet und Eintracht Frankfurt schaut sich dann natürlich um, wenn der Spieler bei denen nicht in der ersten Mannschaft eingeplant ist, wo können wir den Spieler unterbringen, wo kann der sich weiterentwickeln? Und ich glaube, dass da einfach letztes Jahr einiges falsch gelaufen ist, dass man erst auf dem letzten Drücker diese Option Korona Kielce hatte. Da wurde der Trainer dann früh entlassen und der neue Trainer stand nicht auf ihn. Das sind natürlich alles so Faktoren, wo du dann für den Spieler einfach auch sagen kannst, blöd gelaufen. Ne? Und trotzdem hat er da dann auch eingefordert, in der zweiten Mannschaft spielen zu wollen, damit er überhaupt spielt. Und das sind ja auch alles so Sachen, die dann für den Jungen sprechen. Und Rodrigo war einer der ersten Spieler, der mir hier vorgestellt wurde. Und wo ich natürlich dann auch besser im großen Fernsehen spiele und sage, den Spieler kenne ich natürlich nicht. Da guckt man sich Videos an, teilweise wirklich aus Polen, aber eben dann vermehrt noch aus Frankfurter Zeiten oder aus der Nationalmannschaft. Dann hat man relativ schnell erkannt, dass es ein extrem dynamischer Achter ist mit Zug zum Tor. Und dann schaut man sich den eigenen Kader an und sieht, okay, so ein Spielertyp fehlt uns einfach. Und den Rest regelt dann halt Andreas Bornemann mit Frankfurt, weil das natürlich auch dann auch ein Spieler ist, wo Frankfurt sieht, okay, der kann da Spielpraxis sammeln. Wir müssen den Spieler keine Ablöse bezahlen. Das passt dann alles gut zusammen. Das Risiko für uns als Verein ist sehr gering und die Chance sehr hoch, einfach einen Spieler im Kader zu haben, wenn er sich gut entwickelt, der uns weiterhilft.
Trotzdem würde ich im Bereich Scouting es als schwierigste Aufgabe betiteln, abzuschätzen, ob ein Spieler, der in einer gewissen Liga eine gewisse Leistung bringt, zu transferieren, ob diese Leistung auch in einer anderen Liga möglich ist. Simon Terodde ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel für einen Spieler, der in der zweiten Liga überragt, aber in der ersten Liga eben nicht mehr so funktioniert. Marius Ebbers wäre auch so jemand.
Genau.
Wieso ist das so?
Ja gut, dieses Risiko, das hast du natürlich immer. Du hast nie eine Garantie für irgendeinen Spieler. Also am sichersten fährst du mit Spielern, die schon 3-4 Jahre die zweite Liga kennen, die vielleicht vom anderen Verein kommen, so mittelalt sind, da weißt du genau, die kennen die Liga, die rufen eine gewisse Leistung ab. Da bist du dann natürlich meistens aber auch in dem Sprung, der nochmal nach oben erfolgen kann, begrenzt. Bei so ganz jungen Spielern, die vielleicht eine Odyssee hinter sich haben, die vielleicht ein, zweimal gescheitert sind, so Typ Ginczek vielleicht auch, hast du halt auch nochmal die Fantasie, wow, wenn der jetzt hier den nächsten Schritt macht, Selbstvertrauen bekommt, fit bleibt, Spielpraxis sammelt, dann kann der auch nochmal wirklich ein richtiger Unterschiedsspieler werden. Und da sind natürlich so Transfers wie Rodrigo, aber auch Apis, ich habe sie ja mal auch ein bisschen Wundertüten genannt, die sind natürlich mit einem etwas größeren Risiko behaftet, ob sie dann auch sofort funktionieren, auch wegen einer Sprachbarriere und weil sie die Liga nicht kennen, aber eben auch mit einer größeren Chance, dass sie dann vielleicht doch sich schneller entwickeln und schneller so einen sportlichen Mehrwert haben, als man vielleicht vorher einplant. Ne? Und von solchen Spielern darf man nicht zu viele im Kader haben, aber ich finde, 2 oder 3 tun so einer Gruppe auch immer gut.
Du hast ja sicher auch als Jugendtrainer viel selber gescoutet, hast wahrscheinlich auch in deiner Co-Trainerzeit in der ersten Mannschaft hast du auch einige, also dich viel mit Scouts ausgetauscht und ein bisschen gescoutet. Hast du dich schon mal richtig doll vertan beim Scouting?
Das hört sich immer doof an. Also für mich sind natürlich so die Skills wie Tempo, Körper, positionsspezifische Merkmale sind natürlich wichtig. Viel wichtiger ist mir aber so eine Wachheit auf dem Platz, eine Körpersprache, einfach auch so ein nach vorne denken, so ein Mitdenken, so ein cleverer Aspekt. Das ist für mich alles mindestens genauso wichtig. Von daher, glaube ich, kann man schon ganz gut einschätzen als Trainer, wenn man weiß, was man für Fußball spielen will, ob ein Spieler zu einem passt oder nicht. Von daher so richtig verschätzt, glaube ich, habe ich mich noch nie, aber kein Spieler auf der Welt gibt dir eine Garantie, wenn du ihn scoutest und gut findest, dass er dann natürlich auch bei dir in der Gruppe funktioniert und jedes Wochenende Leistung abruft. Das ist einfach nicht. Ne? Also man kann schon gucken, ob er zu einem persönlich passt, zum Spielstil passt, aber wie das dann am Ende in der täglichen Zusammenarbeit ist, da kann man heutzutage natürlich über so Sachen wie Instagram-Accounts, Facebook, soziale Medien, durch sein eigenes Netzwerk, damit man rausfindet, wie derjenige tickt, kann man sich da schon absichern, aber so die 100%ige Garantie, die hast du nie.
Kommen wir nochmal jetzt abschließend zurück zum Fußball, zu eurem nächsten Spiel in Darmstadt. Wie läuft da jetzt die Vorbereitung ab? Wurde jetzt am Montag gespielt, ihr seid jetzt am Samstag schon wieder in Darmstadt. Was passiert da in der Zwischenzeit?
Ja, es ist de facto mindestens eine, vielleicht sogar 2 Einheiten weniger. Na, gestern haben wir nur regenerativ gemacht. Heute am 2. Tag nach dem Spiel kannst du eigentlich auch nur mit den Spielern zu 100% trainieren, die am Montag nicht so 90 Minuten im Einsatz waren. Von daher bleiben uns eigentlich nur noch Donnerstag und Freitag. Und da wird es darum gehen, die Mannschaft mit unseren eigenen Prinzipien auch Darmstadt vorzubereiten. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Mannschaft als Nürnberg. Wenn Nürnberg mehr Tempo in die Tiefe haben wollte und umschalten wollte, ist Darmstadt eine Mannschaft, die den Gegner gerne bespielt und viel Ballbesitz haben möchte. Und wir haben schon so einen groben Plan im Kopf, den besprechen wir jetzt gleich nochmal und darauf ausgelegt werden wir dann auch Donnerstag und Freitag trainieren.
Das bedeutet, 7 offensive Feldspieler sind gegen Darmstadt vermutlich eher nicht zu holen. Oder ist das jetzt tatsächlich diese Ausrichtung oder diese Formation, auch von den Prinzipien her, ist das tatsächlich etwas, an das sich die Fans des FC St. Pauli gewöhnen müssen? Ich meine, du kannst ja jetzt sagen, was du willst, wir hören das ja erst viel, viel später. Das geht
ja
nicht heute.
Ja. Also grundsätzlich sollen unsere Mannschaften immer nach vorne spielen, sollen immer mutig sein, mutig nach vorne verteidigen, mutig mit dem Ball agieren. Aber man muss natürlich schon gucken, haben die Darmstädter mit Dursun natürlich einen ganz klaren Zielspieler vorne drin, wollen aber auch gerne über ihre Außenverteidiger eröffnen, spielen dann eher so im Trapez. Da muss man schon andere Räume schließen, da braucht man vielleicht auch andere Spieler, vielleicht auch mal eine andere Formation oder zumindest andere Spieler auf gewissen Positionen. Von daher glaube ich schon, dass wir einen Wechsel drin haben werden. Ob wir von der Grundformation so bleiben, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber vielleicht passen wir zumindest in der Defensivphase so ein, zwei Verhaltensweisen an. Aber grundsätzlich vom Spielstil her und von der Art und Weise, wie wir spielen wollen, wie wir uns verteidigen wollen, alle zusammen und angreifen wollen, wird das nicht groß abweichen.
Immer mutig sein, sagte Timo Schulz. Ja, wie wir wissen, wird dieses Prinzip in den nächsten Wochen und Monaten der Saison auf eine wirklich sehr harte Probe gestellt. Davon war das Team jedoch im Oktober 2020 noch ein gutes Stück entfernt. Das Derby rückte näher, doch erstmal stand das Auswärtsspiel in Darmstadt an. Ja, was habe ich euch gesagt, es ist wieder ein 2:2 geworden. Aber über das Ergebnis konnten wir uns wirklich nicht beklagen, denn die beiden Tore von Benatelli und Salazar fielen kurz vor Schluss in der 80. und 95. Minute. Der FC St. Pauli konnte also wie schon zu Saisonbeginn gegen Bochum einen Rückstand noch spät ausgleichen. Doch aus spielerischer Sicht wurde auch gegen Darmstadt deutlich, dass nicht alles so sattelfest saß, wie sich Timo Schulz das gewünscht hatte. Nach guter erster Halbzeit sorgte eine kleine Umstellung der Lilien dafür, dass der FCSP massive Probleme mit dem eigenen Spiel bekam. Wir nahmen den Punkt vor dem Auswärtsderby aber natürlich trotzdem gerne mit. Dieses Derby war natürlich auch Thema des nächsten Gesprächs zwischen Timo Schulz und Tim.
Timo, ihr habt in Darmstadt unentschieden gespielt und da keine Zuschauer im Stadion zugelassen waren, die Außenmikrofone aber voll aufgedreht, konnte man sehr schön hören, wie du dein Team gecoacht hast, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie du verlangt hast, dass Bubala in einer Situation eben nicht lang spielt, sondern mutig flach spielt oder wie du versucht hast reinzurufen, wann das Pressing ausgelöst wird. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viel Einfluss hat ein Trainer auf ein Fußballspiel?
Also im Normalfall würde ich behaupten, während des Spiels wirklich minimal. Also nur wenn du mit konkreten taktischen Umstellungen arbeitest, das hat natürlich Auswirkungen. So das Coaching ist bei mir, würde ich auch behaupten, zu 80% wirklich auf einer emotionalen Schiene, also eher in Richtung Anfeuern und Pushen. In Darmstadt war es jetzt so, dass wir einfach nach der Halbzeit komplett den Faden verloren haben, nur weil Darmstadt das Anlaufverhalten ein bisschen geändert hat. Und die Jungs gehen dann ganz schnell zurück in ihren alten Trott, dass sie dann unkontrollierte lange Bälle schlagen. Und ich meine, das hat jeder gesehen, das führt halt auch nicht zum Erfolg. Dann kommt der Ball halt zurück und du stehst breit aufgefächert. Und wir haben ganz klar gesagt, auch wenn sie jetzt mit 3 anlaufen, wir spielen trotzdem weiter raus. Wir verändern unsere Positionierung nur ein bisschen. Und da fehlt dann noch so ein bisschen das Zutrauen manchmal.
Zutrauen ist gut und du sagst auch schon emotionale Ebene und wenn wir mit Emotionen jetzt arbeiten, dann kann ich jetzt auch sagen, in 2 Tagen steht dein erstes Derby im Lizenzspielerbereich an. Bist du noch da? Ne, Timo ist weg. Da, bist du wieder.
Jetzt höre ich dich wieder.
Können wir alles rausschneiden. Ja. Also, dann stelle ich die Frage nochmal. Emotionen, hast du schon gesagt, das ist ein ganz gutes Stichwort. In 2 Tagen steht das erste Derby an, dein erstes Derby als Cheftrainer des FC St. Pauli. Der Fehler ist mir schon mal passiert.
6 Wochen schon
an. Voll peinlich.
Ja, aber was passiert? Du, wenn du so viel redest, wie bei mir geht das ja auch so, wenn du redest, dann haust du einfach mal einen halben Satz raus oder eine Bezeichnung, wo du danach nur denkst, warum sagst du sowas eigentlich? Aber meine Güte. So ist das.
Ich habe mal gelesen, dass ich glaube sogar, es war Thomas Tuchel, der als Mainz-Trainer seinen Spielern in der Halbzeit einen Monolog aus Der Pate zur Motivation vorgetragen hat. Was machst du für Motivationsmethoden? Was nutzt du? Wie motivierst du deine Spieler?
Ja gut, also Motivation ist etwas, was meiner Meinung nach entstehen muss. Motivation ist auch etwas, was man irgendwo ein Stück weit sogar trainieren kann. Also es kann nicht sein, dass ich als Trainer vor jedem Training und vor allem schon gar nicht vor den Spielen da stehe und die Jungs motivieren muss. Das geht nicht. Also die Motivation muss schon aus einem selbst herauskommen. Aber es gibt natürlich so Tricks und Kniffe, wie man eine Mannschaft nochmal vielleicht motivieren kann oder aber, und das finde ich viel wichtiger, so jeden Einzelnen vielleicht auf seiner Motivationsebene nochmal abzuholen. Das haben wir echt einen coolen Mentaltrainer, der so diese ganzen Charakter und so ganz, ganz cool alle eingeordnet hat. Ich werde jetzt aber zum HSV-Spiel nichts Besonderes machen. Das ist ein Derby, das ich glaube, dass die Jungs eh schon angespannt sind und on fire sind. So, da geht es eigentlich nur darum, die Energie nochmal in die richtigen Bahnen zu lenken.
Merkt man das tatsächlich auch im Training unter der Woche, dass das Derby ansteht?
Ja, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so krass wie früher. Also früher war es wirklich, da bist du eigentlich schon vor dem Darmstadt-Spiel nur aufs Derby angesprochen worden. Egal, wo du in der Stadt unterwegs warst, ey, ihr müsst das Derby und hier und da und vor und zurück. Und irgendwie ist das jetzt gerade, ist es nicht mehr so. Ob das jetzt an Corona liegt oder allgemein an der Zeit und an den Typen und an dem Fußball, wie er sich dann ja auch ein bisschen verändert hat, das kann ich irgendwie gerade noch gar nicht beurteilen.
Ja, ich würde ja sagen, es ist so eine Mischung, ganz viel Corona, aber es liegt halt auch daran, dass das jetzt schon wieder ein Derby ist und wir als amtierender Stadtmeister muss man das ja jetzt auch nicht unbedingt nochmal wieder aufs Spiel setzen, so ungefähr. So ist ein bisschen das Gefühl bei mir persönlich.
Ja, also bestimmt die Vielzahl der Derbys, vor allem das in der zweiten Liga, die tut bestimmt auch, wie gesagt, das ist so eine Gemengelage. Corona, dann sicherlich auch schon wieder ein Derby und auch nur zweite Liga in Anführungsstrichen. Aber es ist auch so, dass, also früher war es auch unter den Spielern, hatte ich das Gefühl, war es viel heißer. Also da gab es wirklich richtige, da hast du einfach schon Brass im Vorfeld auf ein, zwei Spieler vom HSV. Und so, die kennen sich alle untereinander, die schreiben sich bei Instagram und gehen zusammen noch irgendwo was essen und so. Das hätte es halt früher nicht gegeben, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
Nee. Was war denn dein heißestes Derby als Spieler? Also, kann auch damals bei Kiel sein oder bei Werder oder damals im Jugendbereich noch?
Nee, das war schon, das waren schon die Derbys, aber komischerweise habe ich so eher das Derby in der dritten Liga, als wir da 4-0 gewonnen haben, glaube ich. Ja. Das ist so meine größte Erinnerung, die ich an die Derbys habe, weil irgendwie da ging es um was, da waren wir im Flow, da wussten wir, wenn wir gewinnen, dann sieht's gut aus. Und so das Derby in der ersten Liga war ich beide nicht im Kader. Die waren natürlich vom ganzen Drumherum her, waren die riesig, aber das nimmt einen dann schon nochmal anders mit, wenn man auch selbst auf dem Platz steht.
Und als Trainer hast du ja im Jugendbereich auch schon Derbys mitgemacht. Was war da das heißeste von allen?
Ja gut, wir haben ja in dem Jahr, wo wir bis ganz am Ende auf dem ersten Platz standen mit der U19, haben wir beide Derbys in der Nachspielzeit 3-2 gewonnen. Einmal Finn Ole Becker und einmal Serkan Dursun. Und gerade das Hinspiel damals, das war schon so, da hatten wir, glaube ich, ersten Spieltag Red Bull, zweiten Werder und dann, oder war zweiter sogar schon HSV, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hast du damals halt schon gemerkt, dass eine brutale Energie in der Truppe war und die Jungs im Jugendbereich, die gehen ja teilweise noch auf die gleiche Schule oder in die gleiche Klasse und da hat das noch viel mehr Prestige. Also da geht es noch viel mehr zur Sache und da ist viel mehr auch so persönliche Animositäten. Und wie gesagt, in dem Jahr war es dann so, dass sowohl HSV als auch gewesen Spitzenmannschaft waren und das waren natürlich zwei geile Sachen, dann jeweils, glaube ich, sogar beide in der Nachspielzeit zu gewinnen.
Ja, also Siegtor von Finn Ole Becker in der Nachspielzeit nehme ich am Freitag auch übrigens.
ja, war ein geiles Solo damals von ihm. Also, ja, der hat gerade ein bisschen zu kämpfen, muss man auch ehrlich zugeben, so jetzt reinzukommen, auch vielleicht noch ein bisschen mehr Verantwortung zu nehmen und nicht nur der Kleine zu sein, der irgendwie ein bisschen mitspielen darf. So, da muss er seine Rolle auch gerade erstmal ein bisschen finden. Aber das gehört dazu, zu so einem Prozess und gucke ich mir gerne mit an.
Ja, ich denke ja, dass neben Rodrigo Salazar brauchst du ja einen, der erstmal den Raum zumacht wieder.
Ja, das kommt auch noch dazu, dass eigentlich Finn Oles Stärke auch so ein Spiel ist wie das von Rodrigo. Und da muss er sich natürlich momentan zurücknehmen, aber du, das wird schon.
Gut, Timo, wir driften ab. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Derby und hoffe sehr, dass wir uns nächste Woche oder wann auch immer das dann sein wird, über einen Derby-Sieg unterhalten werden und dann über die Emotionen, die dann vielleicht doch viel mehr drin waren, als man jetzt vielleicht erwarten würde.
Ja, ich glaube, die 90 Minuten auf dem Platz, da wird es schon brennen, ne? Aber hast du heute auch gesagt in der Pressekonferenz, auch so für Auswärtsmannschaft oder Auswärtsfans da einfach hinzufahren und die Schlachtgesänge und irgendwie so ein bisschen auch dieses Gespielte, so das fehlt einfach, ne? Diese letzten Emotionen, die fehlen. Ohne Fans ist es halt, es ist nicht das Gleiche. Das muss man mal ganz klar sagen, egal ob Derby oder nicht, es ist einfach nicht das Gleiche.
Ja, für uns Fans auch nicht. Ich habe beide Derby-Siege im Volkspark habe ich mitgemacht, damals das 0-0 dann sozusagen dann auch. Und das ist schon was ganz Besonderes, gerade wenn man da hinfährt, dann zusammen da so den Ultra St. Pauli hat ja die letzten beiden Mal dann so einen Marsch gemacht zum Derby, das ist schon besonders, also
das fehlt
mir auch und ich glaube, das merkt euer Team mit Sicherheit auch oder ihr als Team auch, dass das fehlt.
Alle merken das, das ist einfach so. Gut, Tim.
Gut, Timo, bis nächste Woche.
Deine Analyse war gut. Ja. Die Analyse war gut und treffend. Ich habe es nur noch mal angeguckt danach, ich glaube fast zweimal. Wir haben erste Halbzeit haben wir es echt richtig, richtig gut gemacht. Die haben gar keine Lösung gefunden. Das war echt top.
Fand ich auch.
Und mit einer einzigen Umstellung, weil sie uns nur irgendwie anders anlaufen und ihre Konterspieler anders positionieren, kracht bei uns alles zusammen. Das war echt erschreckend zu sehen eigentlich. Aber gut, das ist dann auch so.
Das muss man
wahrscheinlich ein Prozess, der länger dauert.
Versucht er wieder den langen Markinok. Der kann per Kopf verlängern für Daschner. Daschner auf halb links gegen zwei Mann. Findet Chiré, findet Markinok. Markinok, Schussposition. Schießt! Und der Ball ist in dem Tor! Simon Markinok! Irgendwie hoppelt der Ball über die Linie. Ich glaube, der war doch abgefälscht. Markinok macht den Ball selber fest und macht dann das Tor.
Ein riesen Knäuel braun-weißer vorm Gästeblock, wo nur glänzende blaue Sitze gähnende Leere ausstrahlen. Aber ein Jubelhäufchen. Nochmal der hohe Ball ins Zentrum. Daschner eng umrundet von Spielern. Brustannahme. Da kommen die nicht dran und dann steckt er den Ball tief. Und Markinok einmal mit der Pike rangekommen an den Ball. Ulreich kommt nicht so schnell runter. Neben dem Standbein links. Das Standbein von Ulreich piekt dann Markinok den Ball rein. Ulreich mit der Hand noch dran, der prallt dann ab unter ihm und geht dann ins Tor. 2:1 in der 83. Spielminute. St. Pauli führt im Volkspark mit 2:1. Linke Seite, HSV läuft an, Täuschung von Haier. Haier zieht weiter, Daschner an ihm dran, klebt an ihm dran auf Unana im Zentrum. Langer Steckpass, Ablage Duziak, Tor! Terodde 2:2, also ganz schnell geantwortet. Terodde macht sein zweites Tor. Das ist ja unfassbar, wie schnell das ging. Aber in der Mitte stark reingespielt. Und Terodde schirbt den Ball ab mit Tempo zum Ball. Gleich nochmal die Zeitlupe. Atmo ist hier wieder gefährlich hoch für alles. In der lautesten, schlechtesten Disco Deutschlands am Volkspark.
Der Oktober 2020 endete also mit der Verteidigung der Stadtmeisterschaft. Mit 7 Punkten nach 6 Spielen lag der FC St. Pauli auf Tabellenplatz 11. Das sollte für lange Zeit die beste Platzierung in der Liga sein. Wie wir wissen, sollte der Spätherbst und der Winter den Verein tief in die Abstiegszone führen. Und in dieser Phase wurde es dann auch um die Person Timo Schulz etwas ungemütlicher.
Oh, St. Pauli, wir folgen dir, egal wohin. In 1000 Stadien dieser Welt sind wir dabei. Und singt die ganze Kurve laut dem Tor für dich.
Bei der Verteidigung der Stadtmeisterschaft möchten wir es nun aber für Episode 1 belassen. Die ungemütlichen Zeiten ab November gibt es dann in der nächsten Folge zu hören. Vorerst möchten wir uns bedanken bei so vielen, die dieses Projekt ermöglicht haben. Ganz zu Beginn des Podcasts habt ihr Thees Ulmer mit dem Timo Schulz-Song gehört. Für Being Timo Schulz hat er sich mit seiner Band sogar extra nochmal ins Studio gestellt, um diese Sequenz einzuspielen. Danke Thees, du geiler Typ. Die Live-Sequenzen der Spiele haben wir aus den Mitschnitten der Blinden- und Sehbehinderten-Reportage des FC St. Pauli entnommen, auch bekannt als AFM-Radio. Danke dafür an die AFM, Wolf Schmidt und das gesamte Reporter-Team. Danke auch an den Verein und die Medienabteilung des FC St. Pauli, dass sie im Sommer 2020 dieser Idee zugestimmt haben, als noch gar nicht so richtig klar war, in welche Richtung das Ganze eigentlich gehen würde. Ja, und zu guter Letzt ein unendlich großes Dankeschön an Timo Schulz selbst, der egal ob im Auto, im Fitnessstudio oder in Ostfriesland immer offen und ehrlich Rede und Antwort stand. Ich bin Debbie und verleihe diesem Podcast meine Stimme. Hinter den Reglern und vor allem im Schnittraum, da sitzt Mike. Und die Idee von Being Timo Schulz, die hatte Tim. Und der hat ja auch die Gespräche mit ihm geführt. Die Worte, die ich hier gerade vorlese, haben wir drei zusammengeschrieben. Wenn euch dieser Podcast, aber auch weitere Texte und Podcasts bei Millanton gefallen, dann könnt und dürft ihr uns gerne unterstützen. Wir sind gerade dabei, uns weiter zu professionalisieren und eine Säule dafür sind die Spenden von euch. Denn wir möchten auch in Zukunft solche Projekte wie dieses hier entwickeln. Und dazu benötigen wir finanzielle Hilfe, um den Millanton noch weiter vom Hobby zum Beruf entwickeln zu können. Lasst uns also gerne monatlich einen Kleinstbetrag da. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Internetseite. Dort findet ihr auch weitere Infos zu diesem Podcast-Projekt. In wenigen Tagen werden wir dann die zweite Episode dieser Podcast-Dokumentation, so nennt Tim es immer, veröffentlichen. Da wird dann auch der Ton etwas rauer und die Stimmung merklich gedämpfter in den Gesprächen zwischen Timo Schulz und Tim. Freuen könnt ihr euch trotzdem darauf.